Willkommen mal wieder zu einer Sonderausgabe von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Mal wieder an einem Montag. Unsere letzte Interviewfolge ist schon ziemlich lange her. Ich weiß gar nicht mehr wann. Konstantin, weißt du es noch?
Februar, März oder so. Also ich glaube, es ist jetzt ein knappes Jahr. Es ist 2024, Anfang 24.
Ja. Da hatten wir Dirk Simpson zu Gast. Ah, wir hatten aber auch noch Alexander Höst im Juni. Das hatten wir wesentlich früher aufgenommen, aber da hatten wir so eine kleine Ausgabe mit Alexander Höst, wo er uns über Dr. Marius Berg erzählt hat. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass es Stefan Bürgi zu uns ins Studio geschafft hat. Hallo Stefan.
Hallo.
Grüß dich. Ja, erstaunlich, dass du hier bist. Es ist wirklich, glaube ich, für uns beide so ein bisschen aus dem Nichts gekommen, weil meine Freundin einen Freund hat von der Schauspielschule und der dann auf einmal erzählt hat, dass er mit dir befreundet ist.
Ja, genau.
Und dann euch sofort geschrieben hat, oh, kannst du bitte den Kontakt herstellen? jetzt sitzen wir hier zusammen. Völlig verrückt.
Ja, ist verrückt und man kramt in der Vergangenheit.
Ja. Hast du irgendwas gedacht, als ich dich angeschrieben habe und gesagt habe, hier gibt es so Podcast über Familie Dr. Kleist? Hast du gedacht, was sind das denn für Leute?
Ja, ich dachte, ich bin nicht so ein Podcaster.
Ja.
Also gesagt, oh, aha, das gibt's auch. ja, warum nicht? Und gut, ihr wurde ja angekündigt von einem Bekannten. Ich dachte, ja, also, guck mal doch mal, was das ist.
Also, ja.
Erwartungsfroh.
Gut. Konstantin hat eben schon gesagt, er würde gerne Stefan kurz erklären, warum wir das überhaupt machen. Mhm. Und ich glaube, dass da du, Konsti, die treibende Kraft so ein bisschen bist, was die Seite angeht, warum wir es machen, erklär doch mal.
Ja, also erstmal muss ich auch sagen, dass ich mich total freue, dass du da bist. Das ist echt, für mich ist das immer noch so, einfach dieses, Martin kennt es ja ein bisschen besser, dass man Leute aus dem Fernsehen dann so persönlich sieht, ich nicht, aber genau, die Serie begleitet mich ein paar Jahre, deswegen auch ein bisschen die Figur Bender und von daher ist es jetzt total cool, dass du hier bist. Es ist so, dass wir haben ja eben ganz kurz vorher gesprochen und es ist halt so, dass ich das Jura-Staatsexamen geschrieben habe 2016 und dass es eine super stressige Zeit war, weil man da wirklich sehr hohen Prüfungstakt hat. Und in der Zeit bin ich durch Zufall über Meo Wulf auf diese Serie gekommen, Familie Dr. Kleist. Und das war so für mich so ein totaler, das war irgendwie so immer eine gute Zeit. Also irgendwie war Familie Dr. Kleist immer eine friedliche Welt, eine friedliche Familie. Da passieren natürlich auch viele, viele krasse Dinge und Krankheiten und sowas. Aber an sich ist ja das Grundsetting eigentlich ein sehr friedliches. Und deswegen habe ich das damals geguckt. Irgendwann habe ich es Martin erzählt und wir hatten irgendwie mal Lust, irgendwie sowas, so Filme zu bewerten, Filmreview zu machen. Und dann dachten wir, wahrscheinlich gibt es das bei Familie Dr. Kleist noch nicht. Also so sind wir dazu gekommen. Und der Titel Verstaubt und Altbacken ist so entstanden, dass der WDR-Fernsehrat der hatte mal gesagt, die Produktion ist doch ein bisschen verstaubt und altbacken und das haben wir jetzt zur Vorlage genommen, um das zu unserem Podcast zu machen. Ja, vielen Dank, dass du da bist.
Ja. Und der Titel ist ziemlich gut, wenn man den eingibt, dann landet man eigentlich sofort auf unserer Website, aber nicht so sehr, wenn man Podcast über Familie Dr. Kleist eingibt, da landet man noch nicht sofort bei uns, aber der Titel Verstaubt und altbacken ist recht gut. Jetzt erinnern wir uns noch mal kurz die Figur Professor Bender, jetzt einfach mal so, um noch mal das Rad rückwärts zu schlagen, war eine Figur, die kam am Anfang von Staffel 6 dazu und das war so ein bisschen eine neue Zeit für die Serie, weil die neue Praxisgemeinschaft war gegründet worden und der Einzige, der nicht mitbeteiligt war aus unserer Familie, war Michael Sandmann und der war stattdessen in der Klinik als Chefarzt und dann brauchte es einen neuen Vorgesetzten in der Klinik und dieser Vorgesetzte war dann Professor Bender. Interessanterweise im ersten Gespräch wird erwähnt, dass er an diesem Tag und dieser Szene aus Davos kam. Ist das irgendwie bekannt, ob er Schweizer war oder Deutscher, dieser Professor Bender?
Oh, das weiß ich gar nicht mal. Das weiß ich jetzt nicht.
Ich wusste es auch nicht mehr. Ich habe es gestern gesehen und dachte, interessant, ja, warum?
Ach so, nee, das wusste ich gar nicht. Ja. Nee, also Schweizer war der nie. Nee. Der war schon ein bisschen Karrieremensch, aber nicht aus der Schweiz.
Okay.
Also ich glaube eher, das war Davos, wenn ich mich so jetzt gerade so. Spannend, ja! man wollte ihm sowas Großes geben, sowas Weitläufiges. Und der hat, glaube ich, irgendwo auch, wo er dann in Urlaub, glaube ich, irgendwo fährt. Oder, glaube ich, irgendwann hatte ich, glaube ich, eine Szene mit tollen Schlitten oder so, wo er wegfährt. Ah. Also irgendwas Mondänes immer. Und das Davos. Und was ich glaube, aber mehr, dass das Bild von der Figur, dass die einfach,
Ärztekongress in Davos
genau.
Und so.
Genau, irgendwas. Kongress war später, glaube ich, auch nochmal.
Ja, sowas vielleicht, ja. hatte die, also wir haben nie einen Vornamen erfahren von der. Wir haben auch, also hast du vielleicht hier so eine Infomappe, wie zum Beispiel die, die ich hier noch von Dirk Simpson in der Hand habe, von damals noch im Kopf, dass du deinen Vornamen noch weißt, weil er hieß immer nur Professor.
Ja, ja. Nee, der hat ja nie einen Vornamen.
Seine Tochter hat einen Vornamen,
ja,
aber
ja,
er
ja,
nicht.
Ja, ja, nee.
Verrückt, ne? Also.
Ja. Komisch, genau, jetzt, wo du sagst.
Nee. Er heißt Professor.
Also ich habe für mich mal überlegt, was war der, also welcher Medizinrang er hatte. Und da ist was, da sind wir dann bei den Chirurgen gelandet.
Ah ja, ja, das liegt nahe. Ne?
Das war so ein Punkt, dass wenn, das wurde jetzt aber auch nie thematisiert, weil der ja nicht ganz am Anfang mal kurz war, das Thema, aber auch mit dem Kittel rumläuft.
Ja.
Aber das glaube ich, das weiß gar nicht, ob es groß drin war, aber eigentlich ist der immer im Anzug rumgelaufen.
Genau, ja, war so ein Anzug.
Also der hat da eigentlich das, diese normale Arbeit so mit einem Patienten, da steht er schon drüber.
Ja, ja, war so ein Zahlentyp und so.
Ja, oder auch politisch und...
Ja.
Kanntest du denn die Serie eigentlich schon, als du den Anruf bekommen hast und die Anfrage? Wie ist der Weg zur Serie verlaufen?
Nee, gar nicht. Ich gucke nicht so viel Serie, auch heute noch nicht so. Es war plötzlich so eine tolle Überraschung. Ach, gucke mal. Gerne. Und dann kurz reingeguckt. Also ich wusste, es war ja vorher noch auch in der 20-Uhr-Schiene, glaube ich.
Ja.
Und danach hat man sie auf die 18-Uhr-Schiene vorabend verschoben. Und ich glaube, es ging auch darum, einfach einen Gegenpol zum Sandmann zu kriegen. Also eigentlich war die schon sehr, ja, äußerlich betrachtet eine Negativfigur.
Antagonist.
Ja, genau, so gegen. Und da war ich immer so, wo bedient man das? Also ich als Schauspieler weiß es, aber natürlich als Figurengestalter, gesagt, nee, der ist überhaupt nicht negativ. Der guckt für, ja, der guckt, dass das Krankenhaus in Eisenach erhalten bleibt.
Ja.
Da muss man halt manchmal ein bisschen auf die Kosten achten. Wenn das Publikum das negativ wertet, dann ist das dem Publikum überlassen. Aber das war das Spannende auch an der Figur.
Ja, es ist natürlich auch so, dass die Figur selber glaubt natürlich nicht, er ist der Böse, ne? Sondern er glaubt, er macht das Richtige.
Ja. Ja, ich glaube, das ist sowieso das ist der Grundsatz von der Schauspielerei.
Ja.
Die Figur, es gibt ja so ein schönes Zitat von Christoph Waltz, der wurde mal gefragt, ja, Sie spielen ja im nächsten James Bond den Bösewicht. Da sagt er, davon weiß ich gar nichts. Ja, doch, das gab ja von der Produktion ein Pressestatement. Ja, ich spiele mit dem nächsten James Bond, aber vom Bösewicht weiß ich nichts.
Mhm.
Also es ist nicht unsere Aufgabe, den Bösewichten zu spielen. Klar, im Hinterkopf schon, aber an sich, warum ist der so? Und ich mag mich erinnern an eine Szene, auch ziemlich am Anfang, da ging es irgendwie um eine Operation, um eine sehr kostenintensive Geschichte.
Ja.
Und da gab es die Auseinandersetzung. Und für mich war immer klar, und das war ja auch die Zeiten, wo wir ja auch generell, auch in der Schweiz oder wie hier, die Kosten, die Gesundheitskosten explodieren immer mehr. Und halt, wie bin ich jetzt als Krankenhausmensch auch auf die Kosten bedacht? Wer soll das bezahlen? Und da ging es darum, ob jetzt diese ältere Dame diese teure Operation kriegt, weil sie eine Angstpatientin ist, oder Standard, einfach aufschnipseln und dann wird irgendwie das Herz irgendwas gemacht.
Ja.
Und da war für mich eigentlich, im Buch war ganz klar negativ, aber faktisch muss ich sagen, es ist ein Argument, das durchaus berechtigt ist.
Ich habe gestern Abend ein bisschen Recherche und alles betrieben und ich habe tatsächlich die paar Szenen rausgesucht und die ist dabei. Wir können sie jetzt gerne mal angucken. Ist nämlich auch eine schöne Szene, um die ganze Struktur und die ganze Dynamik zwischen den beiden Figuren zu sehen.
Sie haben für morgen eine Tabe-Implantation wegen einer Aortenklappenstenose bei Frau Fischer auf den OP-Plan geschrieben, Herr Kollege.
Ja.
Und ist Ihrer Meinung nach medizinisch angezeigt?
Die Frau braucht seit Jahren eine neue Herzklappe. Ihr Hausarzt Dr. Kleist konnte sie bislang nicht davon überzeugen, weil sie panische Angst hat.
Und jetzt hat sich die OP nicht mehr aufschieben.
Sie ist in der Praxis kollabiert. Warum fragen Sie mich das?
Ich stelle weder die Diagnose in Frage noch die Möglichkeit einer OP. Nur sehen Sie, die Krankenkassen stellen hohe Anforderungen, bevor sie einen Eingriff nach der TAVI-Methode bezahlen.
Ja, weil der wesentlich teurer ist.
Und in meinen Augen erfüllt Frau Fischer diese Anforderungen nicht.
Sie ist über 70 und Angstpatientin?
Ansonsten aber ohne Befund. Das heißt, medizinisch spricht nichts gegen einen konventionellen Eingriff. Ja, bis auf die Herzprobleme ist die Frau kerngesund.
Ich bekomme von ihr aber nur die Einwilligung für das Katheterverfahren, für nichts anderes.
Und wir bekommen von der Krankenkasse nur die Fallpauschale für den konventionellen Eingriff. Und der deckt die Kosten für die teure Fallklappe nicht.
Die Frau stirbt, wenn sie keine neue Herzklappe bekommt.
Machen Sie ihr das klar? Dann wird sie auch einer klassischen Operation zustimmen.
Das versucht mein Schwiegervater seit Jahren.
Vielleicht ist er zu sanft. Wie auch immer. Sie führen die OP so nicht durch. Ja, und wenn Frau Fischer auf die TAVI-Methode besteht, dann müssen Sie sie verlegen. Und damit wir uns nicht missverstehen, das ist eine Dienstanweisung.
ich schon lange nicht mehr gehört. Ja.
Aber du hast es noch ziemlich genau gewusst, ne? Die ganze
ja, Konflikt ja,
ging
ja.
genau darum. Ja,
ja. ja.
Kannst du dich selber sehen? Magst du das?
Ja, eigentlich schon mit der Distanz, wenn man sich dachte, oh, okay, da. ich erinnere mich auch an diesen Dreh einfach, weil das hat das Spezielle am Dr. oder Professor Bender ist, der hat ja kein eigenes Büro. Und es ist zwar vielleicht ein bisschen, wir gehen vom Inhalt weg, wie vielleicht solche Sachen gestaltet werden. Es geht ja auch darum, wie können so Serien, glaube ich, auch visuell spannend gestaltet werden. Mhm. Und dieses Krankenhaus Eisenach hat diese wunderschönen Flure. Lauter Glas, überall sieht man die Natur. Und deswegen waren fast alle meine Szenen in diesen Scheißflur.
Ja, genau.
Und wir latschen da und haben alle Diskussionen in diesen Fluren. Und du musst genau wissen, bei dem Satz musst du bei der Kante sein, ja. weil wir genau da vorne bei der dritten Säule müssen wir enden mit dem Text. Und gerade hier ist ja toll, dieser lange Text war immer. Also vom Anspruch bin ich jetzt auch bin ich wieder stolz, wie das schon geklappt hat. Aber es war schon so eine Arbeit, weil es ging eben auch daran, eine Bildqualität zu kriegen, dass nicht alles immer nur, wie auch vielleicht bei einer anderen Serie oder im Daily-Format, wo sie hin sitzen und quatschen und dass wir hier eine Dynamik drin haben und auch das Tageslicht dazu kommt. Manchmal hat man auch abends, glaube ich, und irgendwann macht aber Gewitter das Ganze. Also das Licht war total geil manchmal, aber diese Scheißflure.
Ich glaube, es ist mir gestern auch aufgefallen, als ich mehrere Szenen gesehen habe, dass es immer die Flure sind.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe auch, das hatte ich dich auch mal gefragt, Martin, wie das funktioniert mit diesem Drehen im Laufen, dass ich mir das kompliziert vorstelle. Und es sind ja auch immer Fachdialoge. Ja, ja. Also es fallen Fachbegriffe, es geht um Krankheiten. Also es sind jetzt auch ja keine emotionalen Dialoge, wo, oder gerade die Rolle, ja, ja. die du hast, die argumentiert ja sehr, sehr technisch. Also ich finde, vom Anforderungsprofil war das wahrscheinlich echt eine komplizierte Rolle, oder?
Ja, also gut, also ich weiß nicht, ob dieses... weiß nicht mehr, wie das Wort heißt, diese komische Klappendingsbus.
Katheterverfahren, irgendwas,
ja. Ich habe da lange gegoogelt und geguckt, was das ist. Das Problem ist jetzt ja immer, aber es ist klar, es ist, die Ebene ist sehr technisch, aber es ist immer so dieses Machtgefüge. Mhm. Also bei ihm ist ja immer, ich glaube auch, dass er will das Gute an sich, aber was nicht geht, dass jemand widerspricht. Und der Sandmann Kleist hat halt immer wieder so, und das kann, und dann wird ihm doch emotional.
Ja.
Und das war nicht so schön an der Figur, dass sie einerseits klar ist und sie hat eine Linie und will an sich auch, für, ja, nicht das Böse, aber ja. Und dann gibt es halt dieser sehr geschätzte Kollege, und er sagt ja mehrfach drin, dass er ihn eigentlich haben will.
Mhm.
Aber der immer so ein bisschen ihn in Frage stellt, zu Autoritäten. Das geht halt beim Bender nicht so gut.
Und was ich immer, was mir in jeder Szene aufgefallen ist, fast jeder Szene, du hast immer eine kleine Sache, die ich unglaublich super finde. Und hier zum Beispiel dieses, ich zeig's dir nochmal ganz kurz.
Tabe-Implantation wegen einer Aortenklappenstenose bei Frau Fischer.
Dieses Herr, Frau, Nachkommen, ja. Fischer. Also so dieses, er kümmert sich schon darum, aber wie die Patientin heißt, ja. Hat er schon vergessen.
Aber ich bin glücklich, dass ich den blöden Satz gesagt habe, dieses Dingster.
Ja, ja.
Hat man denn dann in der Situation auf dem Zettel irgendwas zu stehen? Eventuell.
Nee,
das ist ja ganz.
Da kommst du nicht zum
Sein Text.
Da kommst du. Okay. Nee, das würde nur. Sobald du merkst, ich brauche den Text zu gucken, dann ist alles schon vorbei. Ja. Das ist halt der Unterschied bei Drehen zu Theater, weil da ist die Kamera oft so nahe und die sieht alles. Wenn die Augen kurz unsicher werden, dann sieht das die Kamera. Die ist da schonungslos.
Ja.
Inwieweit habt ihr denn eigentlich ein medizinisches Training oder kurzes Vorwissenstraining sozusagen absolviert? Oder wie hast du dich da reingearbeitet in die medizinischen Fachkenntnisse?
nee, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, es gab ein oder zweimal einen Berater, der da war im Set. Aber ich habe so viele Ärzte schon gespielt. Ich habe eigentlich die ganze von Anästhesist über Notarzt, über Frauengynäkologe, ich weiß nicht, Psychologe, Therapeut, Ehetherapeut bis jetzt hier zum Professor, ziemlich alles durch. Und da gab es immer wieder so Sätze, wo ich wirklich zu Hause sage, mein Gott, wie spricht man das aus? Ich hatte einmal ein Dings, eine Serie, da kam auch der Text und ich so, mein Gott, das kriege ich nicht hin. Das Kind war richtig krank. Und dann kamen zwei Kolleginnen. Die eine hat mir dann Suppe gemacht, weil wirklich oben und unten alles rausging vor Aufregung. Und die andere mit die Text gemacht. Und das war eben auch so ein Text. So, ich hab, wir gehen davon aus, dass möglicherweise das Toxin die reaktive Koma und das die reparative Insuffizienz verursacht hat. Da es hierfür keinen eindeutigen Indikator gab, konnten wir auch nicht mit einer sekundären Giftemulation wie beispielsweise einer Hämodialyse dagegen angehen.
Oh.
Das war so ein Ding. Das war so ein Ding und da war das ja fast noch einfach.
Ja. Aber solche Szenen haben wir auch ab und zu nicht mit Bender, aber mit dem Christian Kleist und mit Timotheus von Hatzfeld, das schneiden wir manchmal rein und das sind wirklich, wir nennen das dann immer, glaube ich, Fachchinesisch so, wo man dann wirklich als Laie nichts mehr versteht.
Ja, das ist so. Unglaublich.
Was ich einfach manchmal so gibt es sogar dann hinterher Laienfiguren, die dann fragen, und was heißt das?
Ja. Läuft das, also bei dem Satz, den ich jetzt gesagt habe, auch danach, wo der andere sagt, was wollen Sie damit sagen? Und er sagte, ich weiß es auch nicht. Würde ich so geschwollen daherreden, wenn ich es genau wüsste?
Ja. Ist es denn so, dass man diese Szenen öfter drehen muss? Also merkt man schon, dass der Text da so schwierig ist, dass es öfter notwendig ist, den A zu können und B gut sprechen zu können?
Ja, also ziemlich fit sein. Also ich finde es auch immer schön mit der Distanz, aber teilweise schon, es sind zum Glück 2-3 Schnitte drin.
Ja.
Und dann eben einmal von vorne, von hinten. Und das Problem ist dann eher gewesen, dass man wirklich immer exakt das Gleiche macht. Also selbst wenn wir hier nur laufen, dass wirklich zur rechten Zeit diese Papiere immer am gleichen Ort war, da genau bei der fünften Säule da beim Fenster musste der eine Satz fertig sein. Also irgendwie hat es funktioniert.
Hast du eigentlich auch mal in der Schweiz Fernsehen gemacht?
Ja, ich habe das Glück gegeben, dass ich in beiden Ländern arbeiten kann. Sogar eine Serie gehabt in der Schweiz. Gut, da auch für Deutschland in der Schweiz, der Zürich-Krimi.
Ja.
Da, das war ganz lustig, dann irgendwie auf Hochdeutsch, Schweizerisch oder so.
Ja, da wollte ich nämlich hin. Gibt es da, also ich meine, es gibt ja in beiden Ländern öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Deutschland ist ja manchmal so ein bisschen kritisch gesehen. Ist es da irgendwie in der Schweiz anders oder ist die Arbeit eine andere?
Ja gut, es sind nicht so viele Mittel vorhanden, natürlich. Also ein großer Unterschied ist das Thema Dialekt. Mhm. Also in Deutschland, zum Beispiel hier eben, spielt der Dialekt keine Rolle. Alle müssen Hochdeutsch sprechen. Mhm. Und in der Schweiz ist der Dialekt ein ganz großes Thema. Also ich hatte auch schon mal eine Rolle nicht gekriegt, wo ich wirklich zweit- oder drittplatzierter war. Und das war das Problem. Die Hauptfigur war ein Kind, ich der Vater, und die Mutter kam aus der französisch sprechenden Schweiz. Das war dramaturgisch so aufgestellt. Und das Kind hat einen berndeutschen Dialekt. Mhm. Und ich kann nicht Berndeutsch. Mhm. Und dann sagt man, du, eigentlich passt du genau drauf im Aussehen, aber einer von den Eltern muss doch Berndeutsch sprechen, sonst ist es unlogisch, wenn das Kind. So, und dann flog ich wieder raus. Also das ist zum Beispiel in der Schweiz sehr extrem, der Dialekt.
Ja, das ist mir auch mal aufgefallen, als wir bei der Eishockey-WM waren in Dänemark. Und da waren wir bei einem Schweizer Schwitrazi-Spiel.
Ja.
Und dann war, glaube ich, wenn sich da Schweizer Fans getroffen haben, die erste oder zweite Frage, und wo kommst du her? Ja, ja. So, also es ist schon...
Oder schon, du kommst aus
Baden.
Aus Baden. Ja, du bist ein Zürcher.
Okay. Genau. Und bei mir war es dann, ein Deutscher.
Ja, ein Deutscher, genau.
Das ist ganz schlimm dann. Ist es denn was, da hatte ich mir nämlich auch Fragen gestellt, spielt man irgendwie anders in Schweizerdeutsch, also auch von der Haltung her, als in Hochdeutsch? Macht es was als Schweizer Person, dass man Hochdeutsch spricht?
Also dafür, dass ich jetzt so lange, ich lebe seit 35 Jahren hier im großen Kanton, geht's eigentlich. Also ich glaube, man geht ein bisschen bewusster mit der Sprache um. Aber sonst eigentlich schlussendlich versuche ich ja, manchmal ist das Problem, dass ich merke, dass ich dann auf Hochdeutsch genauer spreche. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, es ist zum Drehen wieder zu artifiziert. Und dann versuche ich, wir sind runter zu nuscheln. Mhm. Und dann geht es mir wieder so. Und dann sage ich, ja, geht ja auch so für die Kamera, oder?
Mhm.
Also das Bewusstsein für die Sprache, wo ich im Schweizerdeutsch mir wahrscheinlich dann nicht so viele Gedanken mache. Das Problem ist im Schweizerdeutsch eher, dass wir ja eigentlich keine geschriebene Sprache haben.
Mhm.
Und da kriegst du ein Textbuch, wo dann der Autor, der vielleicht Zürcher war, und sagt, okay, Moment, ich bin kein Zürcher, ich komme aus dem Aargau, wie mache ich das jetzt? Wie nehme ich die Worte? Man hat denn da vielleicht mehr Spielraum, wie ich den Text dann spreche.
Also das heißt, der schreibt im Grunde in seinem Kopf Zürichdeutsch, oder
ja,
wie das heißt?
Ja, genau.
Und in Textform ist es dann Hochdeutsch, aber...
Nein, in Textform ist es auch
Oder
Zürich-Deutsch. Zürich-Deutsch. Ja. Und dann denkst du, was meint er? Ach so, das ist das. Er meint der Staubsauger, oder meint Böller, ah, und ich sage Zwiebeln.
Verstehe, okay.
Also, ja. Dann, okay. In das
spannend, ja. Das ist ja auch so verrückt, dass es so viele verschiedene Begriffe gibt. Wir haben manchmal diese Postkarten gehabt, wo alle Schweizer Begriffe für, das fällt mir gerade schnell ein. Oder ja, oder für Naselumpe.
Nasduch.
Ja, so, also Nasduch, alle tausend Begriffe da drum rumstehen und in der Mitte ist das Bild von dem Gegenstand. Ja. So, gibt es auf der Grünen Woche.
Ja, und in der Schweiz, die pflegt das Schweizerdeutsch sehr. Das ist ihnen schon sehr wichtig. Ich bin jetzt gerade in Basel, spiele ich Theater. Und da ist das Baseldeutsch, wird da sehr gepflegt. Und die unterscheiden auch zwischen dem Baseldeutsch der Städter, das Baseldeutsch der Ländler und denn die aus besserem Haus, das sind der Deik. Also die reden nochmal ein bisschen anders.
Ja, und es war damals so, als ich mal so geguckt habe, wo, also meine Freundin kommt aus Adelboden, was spricht man denn da, wollte ich wissen? Ort von 5000 Leuten oder so? Adelbunddeutsch. Ja. Hat einen eigenen Dialekt, so 5000. Also es ist. Es ist schon. Aber auch schön irgendwie. Ich habe das, seit ich das so ein bisschen mitbekommen habe, auch versucht mehr zu pflegen, dass ich auch in Deutschland ein bisschen mehr so meinen Dialekt spreche. Ja. Nicht jetzt ganz, ganz doll, aber zumindest wenn ich irgendwo in Köln bin, dass man schon merkt, wo ich herkomme.
So. Das war ja jahrelang, also ich mag mich erinnern, in den Nullerjahren war ja Dialekt im deutschen Fernsehen nicht präsent. Mhm. Und wenn, dann wäre es wirklich nur Komödiantenstadel oder so eine bayerische Alpsendung. Eher, so. Aber sonst nicht. Und erst langsam fängt ja auch ein Tatort an, dass plötzlich mal eine Figur ein Dialekt spricht. Das war ja, jahrelang gab es kein Dialekt im deutschen Fernsehen.
War out, ne? Ja.
Ist es dir denn mal passiert, dass du jetzt, wie zum Beispiel bei Dr. Kleist am Set, dann plötzlich in so ein Schweizerdeutsch abgedriftet bist und es dann plötzlich ist Stefan?
Nee, das eigentlich nicht. Das ist so wie, wenn du ein Lied singst, rutschst du eigentlich auch nicht in einen anderen Text rein, weil mit diesem Lied ist der Text verbunden.
Okay.
Das kann höchstens sein, dass man vielleicht eine leichte Färbung drin hat, wenn ich gerade aus der Schweiz zurückkomme. Dann merkt man, na, jetzt hast du aber ein bisschen Dings drin. So. Und das war früher noch stärker. Und mittlerweile, glaube ich, vermischt sich das. Ich merke aber auch, dass mein Schweizerdeutsch viel, ich sag mal, härter geworden ist.
Okay.
Dass mehr zupackt, weil das Deutsche packt ja zu. Mhm. Also die Schweizer sagen ja, kann ich bitte zahlen? Und der Deutsche sagt, zahlen!
Zahlen bitte.
Ja, das bitte manchmal. Berliner sowieso, was wisst ihr ja. Und ich merke, dass mein Schweizerdeutsch auch härter und packender gewesen ist, geworden ist.
Hm. Passt ja auch total zur Serie, weil das ja auch ein sehr abgehackter Stil sozusagen war, auch in der Sprache, wie du es gewählt hast und auch in der Art und Weise, wie Bender sich bewegt. Ja. Ist das was man selber konstruiert für sich, weil du sagtest, die Figur soll das so haben? Wie arbeitet, also ich bin ja der von uns beiden, der so von außen kommt, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Regisseuren, gerade bei einer Serie, wo es ja auch verschiedene Regisseure sind?
Dadurch, also einerseits war ja, es wurde gesagt, es ist eine wiederkehrende Rolle. Wie weit das geht, wusste ich nicht. Mhm. Es gab eine Grundidee, das war 2015, im September kam das. Wie oft die wiederkommt, wusste ich nicht. Und dann hat man für sich einfach, okay, was kreiert. Und das hat sich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt. Eben so kleine Sachen mit Anzug oder mit Arztkittel. Oder ich hatte für mich einfach eine Körperlichkeit gesucht, weil ich versuche immer zu den Figuren, auch wenn man es nicht sieht, eine Körperlichkeit zu finden. Ich hatte mal Commedia dell'arte gemacht, das ist die alte italienische Art. Und von daher, das ganz minimiert zurück auf die Kamera, so beim Bender ist es so, dass ich so mit der rechten Hand so zwei Finger sage, kommen Sie mal her. Ja. Und dadurch gibt es automatisch, stellt sich das Brustbein so ein bisschen auf, links ein bisschen hoch. Ich glaube, ich habe die Bewegung nie gemacht. Aber dieses, kommen Sie mal her. Mhm. Und dadurch geht auch die Stimme gleich ein bisschen hoch. So. Mhm. Und einfach dadurch habe ich mir versucht, das ist Bender. Mhm. Das ist Bender, im Gegensatz zu der Figur, eine andere Figur in der Schweiz. Der Danny Beck, der hat immer Ordnung versucht zu machen. Mm. Und da waren eher so quadratische Handbewegungen. Auch die haben nie stattgefunden, aber für mich im Kopf war das. Da kommt auch so eine Schnappatmung dazu, weil der immer im Stress war mit seinen Töchtern. Da kommt auch gleich eine andere Geste. Also ich sehr oft versuche, eine Körperlichkeit zu finden, um so für mich die Figur immer wieder zu packen.
Spannend, ja. Ich habe mal rausgeschrieben, wer die Regisseure alles waren. In Staffel 6 waren es nur zwei. In drei deiner Episoden war es Stefan Bühling und in einer Jan Bauer. Und in Staffel 7 eine Episode Dirk Regel, drei Episoden Philipp, ich weiß nicht, wie der Name, Osthus oder Osthus, klingt holländisch. Ja. Dann zwei Episoden John Delbridge und eine Episode Bodo Schwarz. Mhm. Und Jetzt die Frage, so wenn man ans Set kommt, vielleicht zur 10. Episode, die Rolle des 10. Mal spielt, gibt es da auch einen Regisseur, der denn vielleicht mal was sagt, wo du dann sagst, oh, aber ey, das passt jetzt gar nicht zu dem, was ich vorher immer gespielt habe, was du jetzt gerade von mir möchtest?
Ja. Nee, das ist jetzt nie passiert. Das fand ich schon sehr, dass die irgendwie zusammenhängend waren. Mhm. Es gab am Anfang noch ein bisschen mehr, das war mit dem Stefan, das fand ich ganz toll. Da gab es ja eine Folge, irgendwie da waren Bakterien, irgendwas mit, das in der Praxis war irgendwie ein Virus oder irgendwas und Sandmann Kleist wollte da rein und ich wollte es ihm verbieten.
Genau.
Und das fand ich ganz spannend, dass der Stefan dann gesagt hat, komm, jetzt versuch's noch mehr Sorge zu haben, also auch die warmen Seiten vom Bender. Nicht nur, dass er dich nicht respektiert und dass er macht, was er will, sondern macht wirklich eine Sorge um den Menschen. Das fand ich eben plötzlich toll, danke, dass du mir das so gibst. Einfach eben nicht nur diese Gegenfigur zu machen, sondern eben auch noch einen menschlichen Punkt zu geben. Und das war einfach toll, so manchmal so kleine Impulse, die da kamen.
Wollen wir die Szene gucken?
Ja, mal gucken. Genau. Die habe ich jetzt auch nicht mehr.
Reicht Ihnen eine Abmahnung noch nicht? Das Material kann irgendein Sanitäter in die Praxis bringen, Dr. Sandmann Kleist.
Ach, und hat da schon jemand die Hand gehoben und Ja gesagt zum Risiko der Ansteckung?
Ich brauche Sie hier. Wir sind die Hauptanlaufstelle in dieser Krise.
Hier im Krankenhaus sind gerade mal 5 Patienten. Das schafft Dr. Kerl sehr gut alleine.
Die Ausnahmesituation besteht ja auch erst seit einer halben Stunde. Das eskaliert demnächst.
Das wissen wir gar nicht. Wollen Sie jetzt weiter Schreckensszenarien ausmalen oder eine Entscheidung treffen?
Sie bleiben.
Ihr letztes Wort, ja?
Das war die Entscheidung.
Die schaffen das schon. Ihr Schwiegervater ist doch ein erfahrener Arzt.
Es hört sich so an, als hätten Sie Schiss.
Das nehmen Sie sofort zurück.
Lassen Sie mich bitte in die Praxis. Meine Frau ist da drin.
Ich will es offiziell nicht genehmigen.
Dann eben inoffiziell.
Ich denke über weitere Disziplinarmaßnahmen nach.
Ja, tun Sie, was Sie nicht lassen können.
Meine Lieblingsstelle in der Szene, dieses, also zwei Stellen. Einmal dieses, treffen Sie eine Entscheidung, er geht zurück, Sie bleiben, das ist die Entscheidung. Und dann eben auch das, das nehmen Sie sofort zurück, so dieses angegriffen sein.
Ja, es ist wieder so, weil es hat trotzdem, ich bin selber überrascht, es hat doch viel immer so warme Momente kurz drin.
Ja, ja.
Und das fand ich wirklich, das war von Stefan wirklich auch gewollt, das fand ich schön, dass er kurz, das geht schon beruhigen, das Menschliche. Und dann tritt natürlich der andere wieder voll auf den Schlips. Ja. Und da geben einem wieder alle Rolladen runter.
Ja, wir sind auch, glaube ich, nicht immer uneingeschränkt auf der Seite von Michael. Ne? Ja, ja. Wir sind schon manchmal auch der Meinung, hier übertreibt er ein bisschen.
Ja, ja.
Genau, es war ganz klar am Anfang so für mich auch von der Konstruktion, dass der Bender ein Antagonist sein sollte. Und dann sind wir mehr und mehr auch dazu gekommen, weil Michael verheimlicht ja auch, dass er dann irgendwie eine OP nicht mehr machen konnte, weil er eine Armverletzung hat und so. Dem kommst du ja dann auch auf die Schliche. Und auch hier, es ist ja total nachvollziehbar, dass jemand sagt, warum braucht es jetzt unbedingt den Arzt, der unbedingt noch in eine andere Arztpraxis geht, nur weil seine Frau da ist. Also so eine richtige Logik hat das auch nicht. Und irgendwas, jetzt hatte ich einen Punkt, den habe ich aber jetzt gerade vergessen. Nee, aber sozusagen, ich komme nicht mehr drauf.
Okay. Ansonsten ist es natürlich auch so, wir haben ja diese berühmte Szene in der 10. Folge der 6. Staffel, wo, also die hat eigentlich für uns den Umgang mit der Figur Bender auch in dem Podcast sehr geprägt, weil das ist eine Szene, wo Michael zu Hause sagt, ich muss aufpassen, ich habe diese Abmahnung bekommen, Bender sucht nur irgendeinen Vorwand, um mich loszuwerden und dann sagt er deshalb ein, glaube ich, Familienessen ab oder er sagt irgendwie, ich habe heute Abend keine Zeit, Bender hat da so ein Meeting und deswegen ich muss aufpassen. In diesem Meeting beschimpft er Bender dann aber aufs Übelste und sagt irgendwie, er ist ein Finanzhai und
Um die Besetzung der neuen Stelle geht.
Genau, genau. Ja, ja. Und fühlt sich da auf und können wir gleich auch noch angucken. Und das haben wir, glaube ich, damals, ich habe es beiläufig genannt, der große Zampano. Ja. Aber da war Michael gemeint. So, Michael fühlt sich auch wie der große Zampano. Und fortan hat er aber lustigerweise Bender bei uns bei den Spitznamen der große Zampano. Also, weil das war irgendwie so diese das passt zu ihm so. Ja. Er ist der große Zampano in der Klinik, so auch wenn Michael derjenige war, der...
Ja, der nimmt sich schon, also der Sandmann Kleist nimmt sich schon viel raus. Ja. Der hat schon so eine gewisse Narrenfreiheit.
Ja, ja.
Und irgendwie, und der Bender versucht immer wieder... Auf eine argumentativ. Also für mich war schon der Punkt, das war, glaube ich, schon bei mir der Anspruch. Also es braucht einen Grund, also der ist nicht böse, der ist nicht negativ. Also es gibt einen Grund, warum das so ist. Und gerade hier jetzt in dieser Szene kam jetzt auch nochmal hoch, das ist ja auch ein bisschen Corona vorneweg.
Ja, genau. Voll. Ja.
Also da stimmt, der Satz, das eskaliert.
Ja.
Das eskaliert, wir müssen hier als Anlaufstelle, das ist ja unglaublich. Ja.
Visionär.
Ja.
Diese Folge ist sowieso unter dem Gesichtspunkt, die ist total irre, diese Folge, wo ja so eine leicht pandemische Situation in der Praxis auftritt, weil man ganz viele, auch diese ganzen Charaktere, die man ja so kennengelernt hat, bis hin zum Verschwörungstheoretiker, kamen alle drin vor in dieser Praxis. Jetzt ist mir übrigens auch eingefallen, weiß nicht, ob man das gut schneiden kann, aber dieser Moment, wo Bender ja auch sagt, offiziell werde ich das nie genehmigen, ist ja der Moment, wo er ihm ein totales Agreement anbietet, unter der Hand. Mhm. Ist das jetzt damit okay? Und Michael Sandmann kann es nicht lassen und sagt, ja, damit inoffiziell schon, und spricht das aus, was man nicht aussprechen darf, und bricht eigentlich selber von sich aus dieses Agreement. Also eigentlich ist Bender in dem Fall der das Herz hat.
Eigentlich sagt er, okay, also was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Genau.
Und in der anderen Szene in der Besprechung ist es genauso, dass Michael, glaube ich, sowas sagt wie, warum ist denn der zu teuer, der neue Arzt, den wir einstellen wollen? Und dann sagt Bender, das habe ich denen auch gesagt. Lass uns das angucken.
Die kenne ich, die habe ich bei mir lange auf dem Showreel gehabt.
Ach, cool.
Die ist toll.
Die Zampano-Szene heißt.
Warum nicht Dr. van Leyen?
Ich bin ganz bei Ihnen, Herr Dr. Sandmann. Fachlich wäre van Leyen absolut ein geeigneter Kandidat.
Ja, und er würde gut ins Team passen.
Ich genauso, ganz genauso. Nur leider, auch meine Entscheidungsbefugnisse sind begrenzt.
Aber wir brauchen einen neuen Oberarzt. Wissen Sie, wie viele Sonderschichten und Bereitschaftsdienste ich hier mache?
Die sind der Chefarzt der Chirurgie. Es liegt in Ihrer Verantwortung, wen Sie wann einteilen.
Ich habe aber niemanden zum Einteilen. Wir sind seit Monaten unterbesetzt. Also, was ist das Problem mit Dr. van Leyen?
Als ich in der Personalabteilung vorgeschlagen habe, haben die gleich abgewunken. Zu teuer.
Seine Gehaltsvorstellungen liegen im ganz normalen Bereich.
Das habe ich denen auch gesagt.
Das ist doch Blödsinn. Wenn Sie wollten, dann könnten Sie sich sehr wohl gegen die Personalabteilung durchsetzen und gegen diese Horden von Controllern, die hier immer durchmarschieren.
Bitte, Herr Dr. Sandmann.
Aber Sie wollen einfach nicht. Sie wollen mich lieber schikanieren, stimmt's?
Schikanieren? Ich? Sie haben gegen meine ausdrückliche Anordnung verstoßen. Und gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot in Ihrem Vertrag. Seien Sie froh, dass ich nur eine Abmahnung ausgesprochen habe.
Sie wollen mich hier raus ekeln, weil mir der hippokratische Eid noch was bedeutet und ich mich nicht zum willenlosen Sklaven von irgendwelchen Finanzhaien machen
lasse. Herr Dr. Sandmann-Kleist! Noch ein Wort. Und ich muss gar keine zweite Abmahnung aussprechen. Ihr Verhalten rechtfertigt eine fristlose Kündigung.
Tut mir leid.
Ich werde ein kurzes Memo zu diesem Gespräch und Akten nehmen. Auch wenn Sie mir das nicht glauben, so weiß ich Ihre Leidenschaft durchaus zu schätzen. Aber falls so etwas noch einmal vorkommt, können Sie endgültig Ihre Sachen packen.
Zumindest beim vierten Mal gucken ist mir aufgefallen, wie Luca Zamperoni noch dieses Tut mir leid spielt.
Ja, ja.
Ich habe es vorher gar nicht wahrgenommen, weil es ja wirklich nur so.
Nee, es ist angekommen. Er hat gemerkt, dass es zu weit ging.
Ja. Eine schöne Szene. Und ich glaube, die ist auch gewissermaßen verstaubt und altbacken Geschichte, weil die eben für diesen Spitznamen der große Zampano entscheidend verantwortlich war.
Nee, und die war auch schön, weil die ist, glaube ich, auch das einzige Mal, was wirklich hochgeht zwischen den beiden.
Ja, das könnte so der Höhepunkt sein.
Also immer so, also natürlich alles gedeckelt, da sind ja alles gestandene Herren, aber ein Dings weiter und es hätte eskaliert. Aber schön, wie dann trotzdem vom Bender, wie das geschrieben war, dass er es dann trotzdem wieder, er nimmt es zurück.
Ja, ja. Und schöne Kamera auch, finde ich, so unter der Schulter von ihm, so ins, von unten ins Gesicht von Bender.
Ja, generell, also ich fand es auch visuell, das war das einzige Mal, wo ich ein schönes Zimmer hatte, wo ich sitzen durfte.
Ja, genau, der Konferenzraum.
Das war dieser Konferenzraum, das war über der Kantine hinten raus und das Bild, dass man konnte sich endlich mal frei im Raum bewegen und wieder weggehen und wieder aufeinander und von weit schießen. Also das fand ich eben sehr angenehm, mal nicht immer im Flur.
Genau.
Eine sehr schöne Sache. Da war aber auch die Proben sehr schön. Da haben wir uns, glaube ich, auch ziemlich Zeit genommen davor.
Ja, war auch eine Stefan Bühling-Episode.
Genau.
Ja.
Bei den Regisseuren eben, als die genannt waren, da hast du bei dem Namen Bodo Schwarz, haben deine Augen so kurz stimmt. War das eine besonders intensive Zusammenarbeit? Oder?
Nee, aber es war eher noch der
John Dabridge?
Ja, genau. Das war eher so spannend, weil ich glaube, das war eher eine Schleppschaltung. der hatte irgendwie eine ganz, ganz witzige Art zu arbeiten. Und so eine Lockerheit. Ja, mach mal, ist gut. Und da hat man selber auch ein bisschen mutiger. Es war halt schade, wir hatten da auch Szenen gedreht, die ganz lustig waren, die leider nicht gesendet wurden. Da war irgendwie, das ist mehr, glaube ich, wie Fernsehen stehen dann. Und dass das ja dann immer knapper wurde in der Planung, der Zeitplanung. Das heißt, ich habe ihn dann später bei der Berlinale getroffen und gesagt, du, das war die eine Szene, ist ja gar nicht drin. Da war ein anderer Kollege, ganz toll, der spielte einer vom Gesundheitsministerium, der da so reinkommt und Bender konnte mit dem losmarschieren und die Tochter und Sandmann Kleist im Schlepptau marschieren wieder durch die Flure und Bender konnte da so sein.
Ja, die Szene wird erwähnt, aber nicht, wird nicht gezeigt. Ja. Der von Erfurt irgendwie das Forschungsprojekt.
Genau. Ja. Und das war eine richtig, der Kollege war so, der hatte eine Energie und Dings und das war mit links und der hat das auch so uns laufen lassen. Und da habe ich ihn gesehen, gesagt, warum wurde das nicht gesendet? Und gesagt, ja, wir waren zu lang. Mhm. Wir waren zu lang und wir mussten dann einfach zusammenstreichen. Es tat uns einfach weh. Und ach nee. Mhm.
da habe ich auch was, aber das können wir nachher machen. Glaube ich, habe ich eine Szene gestern auch gesehen, wenn die aus der Folge ist. Ich kann die auch gleich mal. Ich habe eine Vermutung und wenn der Timecode, den ich hier habe, stimmt und der sofort im ersten Versuch der richtige ist, dann gucken wir das. Und wenn es nicht ist, dann können wir es nachher nochmal machen, dann suche ich es nämlich nochmal. Da ist nämlich, aber das ist die Folge 8, das ist eine Philip Osthus-Folge, das ist das nicht, aber trotzdem eine schöne Sache hier, wo Bender und Michael so im Flur aufeinandertreffen. Und so aufeinander zugehen, ganz dynamisch, und ich fand das sehr witzig.
Morgen. Ach, Professor Bender.
Allein schon das finde ich total witzig, wie sie aneinander vorbeigehen. Morgen.
Ach, schon wieder. Ach, schon wieder.
Ja, genau.
Kann der nicht mal in mein Büro kommen? Stimmt, die Säulen, ja. Das war so ein Problem, mit weil das war einer der wenigen Maler, glaube ich, in diesem Raum. Ja. Da stehen jetzt hier vier Säulen. Und die stehen immer irgendwie im Wege. Da kam die Kamera nicht durch oder blieb irgendwie das Mikro hängen oder irgendwas.
Hast du eigentlich, wir hatten immer mal einen ähnlich legendären Auftritt von einem Banker in einer der ganz frühen Folgen. Den haben wir nur genannt, den Schmieber, den schmierigen Banker. Wie hieß der Schauspieler? Jörg Bundschuh?
Jörg Bundschuh kenne ich. Ja. Den habe ich auch schon gespielt in Dresden, ja.
Ja, und der hat einen so geilen Auftritt als Banker gehabt, der wirklich, also jeder Satz hat gesessen, so von wegen, naja, und jetzt haben sie kein Geld mehr und brauchen noch einen Kredit, ne? Ja. Und so, also wirklich so ganz schwierig und so. Und da habe ich damals die Vermutung geäußert, dass der so einen Banker mal gesehen hat, erlebt hat und die Performance so ein bisschen daran orientiert hat. Hast du mal so einen Controller kennengelernt, an dem du dich orientiert hast? Hast du an irgendeine Person gedacht bei der Dame?
Oder vielleicht auch einen Regisseur, der sich
oder nicht gerne so ein Produzent.
Nee, das Wenige, nee. Also bei gewissen, aber das ist ganz wenig nur. Ich hatte in der Schweiz ja Militärdienst geleistet. Und als ich dann ich habe dann auch weitergemacht, wie es in der Schweiz heißt, also Unteroffizier. Und wir hatten einen Schulkommandanten. Der Schulkommandant ist ja in der Kaserne, also da kommt kurz, aber nur ganz kurz nach Gott. Aber nicht nur ganz kurz nach Gott. Okay. Und wir haben nur den Onkel Hans genannt. Und der war immer so, ist auch so, und der hatte auch dieses, und dann habe ich noch die Zähne so hochgezogen, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber dieses buff, buff, buff. Ja, alles so, zack, zack, tick, zack, zack. Das war alles so dieses. Ja. Und das ist sicher da, immer wenn ich so Figuren habe, wo so eine Autorität sein wollen, ohne es vielleicht zu sein, dann ist meistens der Onkel Hans so ein bisschen vor.
Okay, naja, das ist doch aber gut. Also besser als wenn man es aus dem Nichts holt, ne? Irgendwo herholen muss man es.
Aber ich glaube sowieso, dass man als Schauspieler ja eigentlich, wenn ich mit offenen Augen durchs Leben geht und dann guckt und immer wieder, ach guck mal, da läuft jemand, der hat keine Oberarme und plötzlich merkt wieder, ah, das ist auch eine Körperlichkeit. Mhm. Ja, der nur so mit den Unterarmen schlackert und schon gibt es wieder so eine ganz eigene Dynamik, oder? Also ich finde, wir müssen als Künstler ja als Schwamm durchs Leben gehen und eben wieder, guck mal, wie der da sitzt, guck mal, wie die miteinander reden.
Ja.
Und dann denkst du aber wieder, wenn man das vorschlägt, ach komm, da hast du dir ausgedacht. Das gibt's doch nicht. Doch, ich habe das gesehen am Bahnhof. Nee, das kann man ja nie drehen. Das glauben uns die Leute nicht.
Ja, ich habe Theaterwissenschaft studiert vor ewigen Zeiten, hatte einen Dozent, Matthias Warstadt. Und der hat immer gesagt, beobachten Sie im echten Leben Performativität und Theatralik. In einer S-Bahn, wenn zwei sich streiten oder irgendwas. Es hat immer was Theatrales.
Ja, ja.
Und das kann man dann versuchen, irgendwie in diesen Kurs damals oder eben auf die Bühne oder wie auch immer zu holen.
Nee, ich hatte mir, als ich 50 wurde, gesagt, jetzt muss ich mal wieder was Neues lernen. Und da habe ich mir eine Ausbildung gemacht als Mediator, Streitschlichter.
Ach komm.
Und das ist ja Theater pur. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten, überhaupt nicht. Aber es ist so toll, wie man dann wirklich so Schicksale kriegt und da plötzlich wegkommt von diesem Gut-Böse, richtig-falsch. Sondern jede der Personen, die da im Streit sind, die hat einen Grund. Und wir in der Mediation gucken, warum, was ist die Ursache und wie können wir da eine Lösung finden? Und beim Schauspielerischen geht es auch um das Warum und versuchen natürlich zu dramatisieren, noch schlimmer zu machen. Mhm. Aber eigentlich die Arbeit ist identisch, nur das Umsetzen nachher. Und das sind teilweise so viel Futter, was man da kriegt, warum Menschen so und so handeln. Also wo kommt die Verletzung her oder wo kommt die Angst her? Und das sind ganz urmenschliche Gefühle.
Wir hatten im DS-Unterricht so eine Übung mal. Du hast einen Regenschirm und meine Aufgabe ist es, dir den Regenschirm abzuschwatzen und deine Aufgabe ist es, den Regenschirm zu behalten und dann improvisieren wir. Und dann muss man halt gucken, wie man die Szene dann auflöst. Genau. So, eigentlich ist der klare Auftrag, du gibst den Regenschirm nicht weg und ich kann nicht gehen, solange ich nicht den Regenschirm habe und dann mal gucken.
Und dann ist der nächste Punkt natürlich, willst du ihn behalten? Warum? Mhm. Weil er das Regen oder nee, den habe ich vom Papa geerbt. Ja. Das ist natürlich schon eine ganz andere Körperlichkeit. Ja. Ich brauche einen Schirm, weil ich muss zu Hause Menschen zu verkloppen oder so. Was auch immer, dann hast du auch eine ganz andere Energie.
Ja. Sowas ist für dich sehr spannend. Ja.
Inwieweit hast du denn bei Professor Bender so ein genau im Kopf gehabt, was so seine Beweggründe sind und seine Biografie? Was weißt du über Professor Bender, was wir jetzt als Zuschauer noch gar nicht wissen?
Ich glaube schon, dass er es. Ich habe mir ja mal hingesetzt, immer weiter. Also, das eine war die Frage eben, wo will der hin? Was ist sein Ziel? Und ich glaube auch, dass sein Ziel, dachte ich mir, habe ich mir dann gebaut, sein Ziel ist Charité.
Okay.
Der will, der ist hier, der muss hier in Eisenach eine ganz tolle Performance abliefern, damit er den Ruf nach zum nächsten Größeren kriegt. Und das heißt, der muss einfach abliefern. Der muss hier gut sein. Aber nicht, weil er sagt, ich möchte hier, dass in Eisenach ein tolles Dings, Krankenhaus ist, sondern nee, damit ich weiterkomme. Mhm. Und dass er nicht hier beheimatet ist. Mhm. Das war so ein Punkt, glaube ich, wo mir jetzt gerade so einfällt. Ja. Also dieser Drang nach weiter. Und ich habe wirklich mal hingeschrieben gehabt, Ziel Charité. Okay.
Und wahrscheinlich, wenn er gefragt würde, würde er es nicht sagen, sondern würde sagen, nein, für Eisenach.
Ja.
Ich habe noch was hier, nämlich es gibt ja dann später, also du hast ja wirklich Luca Zamperoni oft als Spielpartner.
Ja, hauptsächlich. Ja.
Fast nur ihn. Es gibt aber noch eine schöne Szene und da hatte Konstantin, glaube ich, sich sehr gefreut.
Das stimmt. Darf ich dann eine Frage ganz kurz noch dazwischen schalten, wenn wir dieses, weil, also es gibt ja diesen Satz, glaube ich, dass man bei, dass besonders viel gelacht wird bei sehr traurigen Filmen, also die man dreht, dass man am Set sozusagen besonders viel gelacht wird. Also dass eigentlich hinter der Kamera meistens das Gegenteil passiert, was von dem, was vorher passiert ist. Demnach müsstest du ja mit Luca Zamperoni ein super Verhältnis haben. Oder weil ihr eigentlich nur streitet.
Ja, nee, es waren sehr angenehme Kollegen. Vor allem, es ist natürlich schon das Spezielle. Er ist im Saft drin, jeden Tag in der Serie drin. Ich kam ja dann immer von Hamburg. Ich habe zu der Zeit in Hamburg Musical gespielt. Aha. Also ich kam immer aus einer anderen Welt dahin und einen anderen Lebensrhythmus, einen anderen Spielrhythmus, eine andere Spielweise. Und gesagt, Moment, wie war das schon wieder? Der letzte Dreh ist ja auch wieder einen Monat oder zwei Monate her. Und da einen Kollegen zu haben, der spielt das jeden Tag. Ja, ja. Der weiß auch immer, dass, wie die Kameraassistenz heißt und die Maske und so weiter. Und ich, Moment, du hast immer so ein schlechtes Gewissen, wenn du nur so tageweise da bist. Du kannst immer du und gesagt, das ist, finde ich, so unanständig. Aber ich kann, wie gesagt, Namen nicht gut behalten. Und da war er einfach total ein guter Kollege, der mir so eine Ruhe gab, wo ich sagte, das habe ich schon wieder verkackt. Ja, komm, machen wir nochmal. Nee, das war total angenehm als Kollege.
Ich hatte den Eindruck, dass sich die Chemie immer weiter verbessert hat. Mhm. Also, dass die Szenen wirklich am Ende, vielleicht können wir auch nochmal reingucken nachher, die letzten waren wirklich fast schon so wie, weiß nicht, ob du was sagst, Gerhard Delling, Günter Netzer. So diese, also, wo die beiden wirklich schon so, man würde es ihnen auch glauben, wenn sie danach noch eintrinken.
Also
der Anfang ist sehr, sehr heftig so mit den Szenen, die wir jetzt auch gesehen haben. Aber dann später wird es wirklich so ein bisschen so, na, und du trinkst heimlich einen oder so. Ja, also es ist wirklich ganz schön.
Oder das treibst du doch mit meiner Tochter rum.
Genau. Gab es da eigentlich auch, habe ich mir hier aufgeschrieben, mal so Lachpausen? Weil Bender hat ja, wie gesagt, ab und zu immer diese mit dem Papier oder die eine Szene, wo... da hat Michael eine verletzte Schulter und ich glaube, Bender will ihm auch so ein bisschen sagen, ich weiß, dass du keine Grippe hast, sondern eine verletzte Schulter und haut ihm so auf die Schulter. Also, er macht ja auch oft Sachen, die lustig sind. Ja. Also außerhalb des Textes auch. Ja. Gab es da mal so Momente, wo man sagt, geil, was der schon wieder macht?
Ja. Ich glaube, so Sachen, das ist schon ein Angebot, neben so mit dem, das liebe ich halt, wo Das ist ja Schauspiel, also was Visuelles, was passiert. Also wo kann ich was anbieten, wo der Text eben, was du vorhin gesagt hast, dieser Hacker oder da mit dem Papier und so weiter, soweit das möglich war. Also viele Requisiten war ja nicht möglich in der Bewegung. Aber ich merkte schon, für mich ist das schon eben, das kam immer vom Drehen, vom Spielen dahin und da war für mich Fokus. Mhm. Und da meistens bin ich auch wirklich dann während dem Drehen, ist da noch jemand? Und danach geht es wieder. Schlimmes in Amix hat man, Amix, das war Schweizerdeutsch, dann gibt es so eine Pause manchmal für ein, zwei Stunden, weil ja. jemand anders drankommt und dann wäre ich so rund und dann, ach hallo, du bist auch da. Und dann ist es spannend, wieder hochzukommen, wieder in diesen Fokus.
Ja. So, dann habe ich eben schon angefangen über Staffel 7. Generell, wie war es? Staffel 6 war vorbei, irgendwann 2015 und dann kam irgendwann der Anruf, geht weiter.
Ja, ich wusste halt nie, wie es weitergeht. Ja, das war kurz von Anfang an ganz speziell. Kann ich vielleicht sagen, wie es dazu gekommen ist.
Ja.
Weil ich hatte gerade kurz davor in Hamburg angefangen beim Musical, Das Wunder von Bern. Das ist eine ganz tolle Produktion, eine Riesenkiste. Und ich komme vom klassischen Schauspiel. Und dann kommt plötzlich die Musical-Welt, da wo Riesending. Und eigentlich 3-4 Tage vor Probenbeginn, ich bin umgezogen von Berlin nach Hamburg, dachte auch, hier kommt eine neue Welt. Und da rief mein Agent, da kommt eine Anfrage für eine wiederkehrende Rolle, Dr. Kleist. Und ich, schön, aber wie kriegen wir das gebacken jetzt hier? Ich habe hier eine 6-Tage-Woche, 8 Shows die Woche. Also, und dann irgendwie am Montag ins Theater zu kommen und gleich zum Oberspielleiter zu gehen und gesagt, übrigens, ich möchte da und da frei haben.
Ja.
Und das war so komisch und dann ja gut, wir probieren es und dann hat der erste einen Termin geschickt, dann ging ich ins Büro und die sagten, ja, okay, können wir machen, ich kann dich da aus der Probe rausnehmen. Yeah, es könnte doch schaffen, es könnte doch gehen. Deine Produktion geleitet, okay, der Termin kann bestätigt werden, wunderbar. Und hey, es kann sein, dass ich drin bin. Und dann kam natürlich, dass das kommen musste, Drehtermin wird verschoben.
Ja.
Wieder ins Theater und der sagt, nee, also bei dem Termin geht nicht, da haben wir Generalprobe, also da bist du drin. Also geht einfach nicht. Okay, gut, dann war es wahrscheinlich das. Und dann irgendwie haben die dann doch wieder verschoben. Also wo ich dachte, das ist eigentlich beim Drehen ist das ja oft, die wollen eine gewisse Flexibilität, einen Termin haben. Und ich konnte diese Flexibilität zu der Zeit nicht bieten. Aber irgendwie hatte ich dann Fürsprecher, die sagten, okay, dann schieben wir nochmal, da kam ich da rein. Mhm. Und da ging das so weiter, aber immer auf Zuruf. Und einmal kam mal auch, ja, du bist halt schwierig zu buchen, weil du Vorstellung. Und da war plötzlich eine Pause und plötzlich riefen sie wieder an, du, der Bender muss wieder kommen. Ist ja auch schön. Und, aber es genauso hat sich auch dann aufgehört. Plötzlich kam nichts mehr, dann habe ich nochmal nachgefragt, gesagt, ja, die Entscheidung ist, dass das Krankenhaus hat Probleme mit dem Drehen, also weil wir einfach das Haus, wirklich das Krankenhaus in Eisenach, dass wir einfach den Betrieb hier gestört haben.
Verstehe.
Und die haben dann gesagt, sie möchten gerne nicht mehr, dass man da dreht. Und dadurch ist eigentlich auch dann der Bender gestorben.
Ja. Genau, das hatte uns nämlich sehr gewundert, weil am Ende deutet sich ja noch an von Staffel 7, dass Michael so ein bisschen mit der Tochter und so. Und wir hatten ja schon überlegt, na, Bender und Michael dann als Schwiegervater.
Schwiegersohn, ja.
Das wäre ja eigentlich auch sehr gut lustig gewesen, aber.
Ja, da fing plötzlich was an und die Kollegin, die kam ja von einer anderen Serie. Ich weiß nicht, ob das nochmal eine Entscheidung vom Sender war, da nochmal einen Push reinzukriegen. Und das war eigentlich auch geplant, dass sie länger bleibt. Und da war ich aber überrascht, dass relativ die Geschichte relativ schnell erzählt war.
Ich glaube 5 Folgen und dann war die Staffel zu Ende und dann Staffel 8 kommen sie nicht wieder.
Genau. Und dann war. Ja, und da war eben dann noch der Punkt, ich glaube, da war auch der Sender nicht sicher, ob sie weitermachen wollen, in welcher Art und so weiter. Und da ist es dann, und das ist halt schade, weil eigentlich möchte man schon eine Rolle auch.
Ja, genau.
Entweder zu Ende erzählen oder wenigstens auf dem Set. Ist ja so, wenn du abgedreht bist, da kommt, verabschiedet man sich auf dem Set. Und das hat bei Bender leider nicht stattgefunden.
Ja.
Aber das heißt, du hast nie mit irgendwie Produzenten oder irgendwem mal so ein Gespräch gehabt, wie könnte, wenn es weitergeht, wie würde es dann weitergehen mit ihm oder
also
so?
Ich hatte schon, die Produzenten war da war manchmal so geplaudert, was ist so, aber jetzt nicht so strategisch.
Okay.
Das hat man zu wenig gemacht.
So, die Szene, die ich vorhin schon angesprochen hatte, war die Szene zwischen Bender und Timotheus von Hatzfeld.
Ah ja.
Und da geht es darum, dass Bender ihn gerne abwerben will für die Radiologie. Und das ist für uns so ein bisschen so eine Szene gewesen. Ich glaube, bei einem der allerersten Auftritte von Bender hatte Konsti gesagt, wäre spannend, mal die beiden Antagonisten zusammenzusehen. Und dann ist es tatsächlich passiert.
In der Gaststätte. Die einzige
Sitz. Genau. Da auch mal wieder außerhalb der Klinik.
Ja, yeah, außerhalb der Klinik.
Und dann eben zwei, die immer ziemlich genau wissen, so.
Ja.
Und Bender tappt auch in die Hatzfeld-Falle, nennt ihn Hatzfeld und wird korrigiert. Und die Szene finde ich auch sehr schön.
Ist das Ihr Ernst? Ein voller Ernst. Und wie kommen Sie da auf mich? Sie sind jung, sind ehrgeizig. Und nach allem, was man so hört, auch sehr fähig.
Ach, hört man das?
Ich habe Ihre Arbeit über die Frühchen angesehen. Brillant.
Herr Professor, ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Aber ganz ehrlich, Leiter der Radiologie in einer Klinik, gibt es da nicht erfahrenere Kollegen?
Hören Sie, Hatzfeld.
Von Hatzfeld.
Wir bringen das Klinikum an die Börse. Das bedeutet, die Zahlen müssen besser werden. Viel besser.
Und der schnellste Weg dahin ist
der Ausbau der Radiologie. Worum es mir aber eigentlich geht, ist, ich will die Fantasie der Anleger wecken. Ich will, dass der Standort Eisenach für Zukunft steht. Für Innovation. Und dazu brauche ich einen jungen Wilden. Mit Ideen. Trutzbe. Sie.
Ja. Schöne Szene, finde ich. Mhm. Ganz spannende Frage jetzt hier mal gerade so rein technisch. Hier wird es ja so aus dem gefilmt, so durch die Wand. Muss man denn die ganze Szene nochmal drehen, während die Kamera draußen ist?
Ja, in der Regel. In der Regel wird ja die Szene zuerst von Weitem gedreht. Und dann sagen, okay, und das kannst, da kannst du anbieten, was du willst, mehr oder weniger. Zum Beispiel eben dort Ding, da die Gabel, da Essig. Mhm. Und dann hast du jetzt immer das Gleiche wiederholen. Mhm. Und dann springt die Kamera immer näher ran. Oder eben, wenn sie sagen, wir machen jetzt noch einen Gegenschuss. Und hier ist ein klassischer Gegenschuss, nur einfach ist halt die Wand dazwischen. Ja. Wo die Kamera da steht, weiß ich nicht.
Scheint irgendwie außerhalb des Cafés
ja, zu sie sein, haben, ne? das war so ein Windfang.
Ja, hier ein Windfang. Sieht man es, glaube ich, in einem Establishing-Shot.
Ja, genau, da links, genau, im Windfang, hier, da standen sie drin. Ja.
Aber dann heißt es eigentlich, dass der Ton dann von einer anderen Aufnahme ist.
Weil, ja, genau, ja, genau, ja, genau. Oder am Ende muss der weiterspielen oder sie nehmen es wirklich immer gleich ab.
Ja. Rein technisch eine interessante Sache.
Ja, so. Wie lange dauert so eine Szene ungefähr?
Also ich weiß, was ich mir noch mal erinnern, dass es, glaube ich, an einem Samstagvormittag war. Das kann bis je nachdem bis zu 4 Stunden gehen.
Ach, so, krass.
Ja, okay. Ja, es ist halt eben, also da haben sie ja schon sehr aufwendig gedreht, weil das ja ein Außendreh.
Ja.
Du gehst weg, also das ist ja die ganze Location, die da umgezogen wird von Fahrzeugen, Licht, weil die müssen ja auch Licht setzen, weil wenn die Sonne wandert in diesen 4 Stunden, damit nicht plötzlich ein anderer Schatten da ist, dann wurde alles eingedeckt, dann gab Essen, dann teilweise muss die Toilettenwagen noch hingefahren werden, das Maskenmobil, oder manchmal heißt es, man wird in der Station hergerichtet und wird dann runtergefahren. Also Außendrehs sind halt immer sehr aufwendig und das ist auch manchmal eben die Qualität, jetzt auch von Kleist, der hat gesagt, doch, wir sind öffentlich-rechtliches Fernsehen, wir liefern eigentlich auch unterschiedliche Location und eben nicht immer nur Studio 1:1 mit 2 Kameras. In der Regel haben wir, glaube ich, auch immer nur mit einer gedreht, soviel ich weiß.
Wie kann man sich denn, also ich habe immer nicht so eine klare Vorstellung, wie denn das Leben so am Set aussieht. Also du kommst wahrscheinlich mit dem Zug nach Eisenach, nehme ich mal an. Und dann lebt man in diesen Wohnmobilen und wo sind die dann aufgestellt in Eisenach und wie lange ist man dann so da?
Also war meistens so, also eben, ich hatte in der Regel so 1-2 Tage, muss immer gucken, also meistens, manchmal nicht früh morgens, weil ich abends auch Vorstellung hatte.
Ja, krass.
Oder manchmal, wenn ich Glück hatte, konnte ich schon früher abdampfen. Angereist, dann wurde ich abgeholt vom Bahnhof, entweder ins Hotel. Das auch gleich um die Ecke da war, war sehr schön. Das ist generell, Eisenach ist sehr hübsch. Mhm. Und dann gab es die Basis, das war eine alte Fabrik, wobei alt, also, weiß nicht, 90er Jahre oder so. Und da war oben das Büro drin und die Maske und Kostüm und so weiter. Und die Etage drunter war die ganze Praxis als Studio.
Ah.
Also auf den Untertagen war Studio und auch später ein Krankenzimmer. Wir hatten ganz, die Szene, die wir vorhin angeguckt hatten, da war original Krankenhaus. Später waren die Krankenhauszimmer-Szenen alle da im Studio.
Okay.
Und ich weiß, die Villa, glaube ich, da habe ich ja nie was damit zu tun gehabt, die war, glaube ich, auch original, also eine Location in der Stadt.
Ja, genau, die haben wir auch, die wird ja sogar als Adresse in der Serie angegeben und stimmt auch 1:1, okay, also die wird benannt. Ja.
Aber Dings war schon das Studio da und ich hatte, glaube ich, 1 oder 2 Mal im Studio da gedreht. Da war halt einerseits praktisch ist alles da, es geht dann auch durch sehr schnell. Der Nachteil ist, es ist kein richtiges Studio. Es ist eine alte, ein Bürogebäude mit Fabrik unten drin. Und dadurch war die Luft da drin grauenhaft. Sobald irgendwie kurz, okay, Kamera, Umbau, alle Fenster auf, alles auf, Luft, Sauerstoff. Weil du merkst das, aber du bist so benebelt da drin, wie soll man da bitte spielen und denken?
Hier ist er in diesem Krankenzimmer, aber genau. Das sieht aus wie Klinik.
Das ist genau, das ist einer der ersten, ja.
Ja, das ist jetzt nur so mal zum
kurz Das war noch die originale Krankenhaus.
Ja. Okay, ja. Was wollte ich jetzt eigentlich fragen mit dieser anderen Szene? Habe ich vergessen.
Mit Timotheus von Hatzfeld?
Ja, da wollte ich aber irgendwas hinaus. Aber
das ist dann nochmal ein anderer.
Ja, genau. War es irgendwie mal eine erfrischende Abwechslung aus der Klinik raus und vor allem auch mal mit einem anderen Schauspieler?
Ja, total. Man hat sich dann am Anfang kurz gesehen. Es ist ja generell halt so, dass gewisse Leute man gar nie sieht. Mhm. Ich hatte plötzlich da mit Francis dann manchmal gesehen, aber auch nur...
Vorbeigelaufen
ist er, glaube ich. Ja, wir haben sogar Hallo und so. Und jetzt war ganz witzig, wir haben jetzt im Sommer beide bei Inga Lindström gedreht in Schweden. Und gesagt, ach, hallo. Mhm. Ja, jetzt ist klar. Mhm. So, aber dass man eigentlich, gerade wenn man noch viel im Außendreh ist, dann sieht man die Kollegen fast nie.
Ja.
Und das fand ich dann ganz toll, wenn irgendwie mal die Kollegen auch kamen oder kamen neue oder so. Das
ist mir nämlich auch aufgefallen, dass die Rolle ja schon recht isoliert ist. Also hier sind so die Gastschauspieler, dann ist er von den Festen, dann eben Tom Radisch in der anderen Szene und dann, glaube ich, in einer der letzten Szenen oder vorletzte Folge, wo er auftritt, es ist mal so, dass Michael und Christian Kleist dann eben den Flur lang laufen.
Genau.
Dann Christian so nach links abgeht und dann von links Bender dazukommt und die Szene geht weiter im Flur und sie laufen weiter. Also so, dass ihr zumindest aneinander vorbeilauft.
Ja, aber sonst, ich hatte nie, glaube ich, Text mit ihm.
Ich glaube auch nicht. Also eine geschnittene Szene vielleicht, aber ich habe es nicht
gesehen. Nee, das war höchstens, eben aus irgendeinem Grund hatte ich mal in der Praxis irgendwas. Ich weiß nicht, noch schon wieder Namen. Die
Böwe?
Ja, genau. Ja. Die Winnie, die kannte ich noch von der Schauspielschule. Die war ein oder zwei Jahre unter mir. Hallo, aber auch nur dann so
bei einem
Kaffeeautomaten.
Ja, ist verrückt, wenn man sich so überlegt, dass man das als Zuschauer manchmal gar nicht so bewusst wahrnimmt, dass du vielleicht gar nichts gesehen hast von den anderen Kulissen auch.
Und das ist ja auch generell, das ist halt beim Drehen oft so, dass du beim Theater, irgendwann sind alle da und spätestens bei der Generalprobe sind alle da, beim Schlussapplaus sind alle da.
Ja.
Und das hast du beim Drehen nicht. Da gibt's wirklich, da sieht man manchmal, wenn es dann später eine Crew-Premiere gibt, dann, hallo, ach ja, du hast ja auch mitgespielt, wie war es denn bei dir? Aber wir haben uns nie auf Arbeit gesehen.
Ja.
Aber das ist jetzt sozusagen interessant, auch weil du ja vorhin von einer Szene gesprochen hast, die rausgenommen wurde. Ja. Also es gab jetzt keine Szene, die rausgenommen wurde, wo du zum Beispiel mal Francis wirklich begegnet bist. Wir nichts verpasst sozusagen.
Nee. Es war nur diese eine mit dem Minister da.
Eine Figur, okay.
Ja.
Ihr seid schon auf die Tochter mal zu sprechen gekommen, da habe ich auch eine Szene vorbereitet. Für mich, du kannst mir auch gern widersprechen, ich habe hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber für mich war die Tochter eine ganz interessante Figur, um auch die Dynamik zwischen den beiden Männern nochmal irgendwie auf ein neues Level zu heben, weil sie dann ja auch selber so Ursprung eines Konflikts ist und ja selber auch eine Position einnimmt in dem Konflikt. Mhm. Hier sinnbildlich dafür die Szene, wo Professor Bender meint, Michael hat ihr falsche Sachen als Ausbildung zugeschachert.
Ja.
Und das finde ich sehr interessant, weil sie Michael ja dann verteidigt. Mhm. Wir schauen mal rein.
Ja, Ehrgeiz schadet nicht.
Ausgerechnet Hatzfeld bekommt hier eine Extrawurst.
Ja, Dr. Sandmann.
Ich weiß, was in meinem Krankenhaus los ist.
Das freut mich für Sie, Professor Bender, aber niemand bekommt hier eine Extrawurst.
Da liegen mir andere Informationen vor. Die Laboruntersuchungen von Hatzfeld hätten bis heute warten können. Stattdessen drücken Sie sie meiner Tochter auf, die dadurch wichtige OPs verpasst.
Aufgrund eines Hirnödems müssten wir möglichst schnell die Labor- und Liquor-Ergebnisse bekommen. Der Patient von Hatzfeld ist gerade hier operiert worden. Das ist also absolut kein Grund, Dr. Sandmann Vorwürfe zu machen.
Wegen Ihrer Ausbildungspraktiken ist wohl nichts zu sagen. Dr. Sandmann?
Das haben wir schon in der total gefeiert, als
wir
die Folge geguckt haben, dieses Weggehen. Genau. Und ist auch schön, auch wieder so ein kleines Detail, dass von Hatzfeld ihn ja korrigiert und sagt von Hatzfeld, aber dass er sich das nicht bieten lässt. Sozusagen, dass er
hier sagt er wieder Hatzfeld.
Ich bin hier der Herr, der Hatzfeld.
Ja. Wir haben glaube ich, in der Szene gesagt, bei unserer eigentlichen Folge über diese Folge, dass die Figur auch in Stromberg auftreten könnte. So, also als so... umherschlendernder Arzt. So, na, ist wohl nichts gegen zu sagen.
Ja,
so.
Ja, ich liebe die Komik halt auch.
Und das ist so, das ist ja jetzt eine der späteren Szenen, das ist genau so eine Szene, die ich meine, wo sie halt irgendwie noch so eine Dynamik haben, von naja, dann so. Also da ist es fast schon ins Komödiantische so ein bisschen, was dann auch schön ist, dadurch, dass sie eben dann dazukommt, gibt es eine neue Dynamik und so. Also.
Ja, aber ich fand das sehr schön von ihr. Also sie hat das auch sehr differenziert immer. Also, wo du aber merkst, einerseits macht sie das Gleiche, sie untergräbt Bender, aber sie ist die Tochter.
Ja.
Also, dass der gleiche Vorgang von einer anderen Person natürlich eine ganz andere Reaktion macht. Hier in dieser Dreiecksgeschichte ist die blöd. Wenn er das macht, das geht nicht. Wenn sie, und aber er guckt zu.
Ja, das ist die, das Problem, das sie haben, dadurch, dass sie sie angestellt haben als, naja, gut, weiß ich nicht, ob es so, wie sagt man, nicht, Vetterndienst.
Ja, ja, es war so reingeschmuggelt. Ja,
also sie ist natürlich so unter dem Namen ihrer Mutter, glaube ich, reingekommen.
Genau.
Aber trotzdem ist es sorgt für Probleme, dass sie da mit dem Vater und so.
Also da war ich, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie das gelöst war, aber ich überlegt hatte auch, ist, glaube ich, nicht direkt ihr Weg, dass sie eigentlich versucht, über Vitamin D
eigentlich reinzukommen. Nicht.
Vom Wesen her ist sie ja nicht diejenige, die sagt, nee, ich mache es wirklich.
Sie hatte den anderen Namen angegeben und Bender wollte sie dann vorschlagen. Es wird ihm aber zuvorgekommen für Michael, weil er sie auch so für qualifiziert hat. Und Bender sagt dann, ach, die wollen sie vorschlagen. Ja, das ist ihre Entscheidung. Also, dann gibt es auch eine Szene, die wo Bender dann seine Tochter rumführt und sagt, naja, ja, das ist meine Tochter, aber das war ja ihre Entscheidung und so. Und ja, also ich werde jetzt nicht alles zeigen, weil ich habe 11 Szenen vorbereitet und ich will nur so 3, 4, 5 zeigen, weil sonst artet es ja aus und dann sitzen wir noch ewig an. Da habe ich gestern mir alles nochmal angeguckt, als ich hier so vorbereitet habe.
Eine Sache, die ja bei der Figur Bender auch auf, also Bender ist ja überhaupt nicht faul, er weiß ja wirklich wahnsinnig gut, was in seiner Praxis passiert. Ist das was, wo man sich als Schauspieler manchmal wünscht, dass man noch mehr von der Figur vielleicht erzählen kann und zeigen kann, wie engagiert das ist? Weil manchmal, also er weiß ja zum Beispiel an einer Stelle geht er zu seiner Tochter und zu Michael und sagt bei beiden, also isoliert.
So nicht.
So nicht, genau. Also manchmal wird abends nicht ins Kino gegangen und sowas. Genau, diese Info muss er ja irgendwo her haben.
Ja, ja.
Denkt man manchmal, es wäre schön, wenn ich das noch erzählen könnte, wie er da rankommt oder wie er gut
findet. Das nicht, aber natürlich, also die Figur, ich dachte eben wirklich, also mit der Tochter, da kann wirklich einfach noch mehr, könnte noch mehr passieren, wenn es ein Konflikt kommt, weil oft ist es so, also ich finde es jetzt schön, ich mache total Spaß zuzugucken.
Ja, aber, das haben wir noch
so, aber das eigentlich sind ja meistens so Statement-Szenen. Da kommt rein, passiert was, raus. Grundsätzlich schöne Szenen, weil ich finde es immer spannend, wenn die Figur anders reingeht, wie sie rausgeht. Dass dazwischen passiert, das passiert auch meistens so. Meistens geht der Bender anders raus, als er reingekommen ist. Und das finde ich schauspielerisch immer wichtig. Aber natürlich, wo gibt es noch eine Entwicklung? Wo könnte die Figur sich noch weiter, oder vielleicht bricht sie noch mal mehr? Das war halt jetzt für die Figur Bender halt nicht vorgesehen. Natürlich wünscht man sich als Schauspieler da noch mehr.
Da gab es ja dann, als wir unseren letzten Interviewgast hatten, Marius Berg, der war so ein Chefarzt in der Klinik auch. Und der war dann irgendwann in einer der Folgen eine große Gastrolle, wo dann irgendwie seine Geschichte war, dass seine Freundin vielleicht AIDS hat und das ihm sagen muss und so und sich nicht traut, weil er sich dann trennen könnte. Und am Ende gibt es eine sehr schöne Szene, wie sie halt zusammen dann entscheiden, wir bleiben zusammen. Und ich glaube, hatten sie denn überhaupt was? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das war sehr schön. Das war eben so eine Gastrolle, die immer so durchs Bild lief und die wurde dann auf einmal zu einer wichtigen, großen Episodenrolle mit Emotionen richtig. Und so, das war ganz schön. Also, wer weiß, wenn das Krankenhaus in Eisenach nichts dagegen gehabt hätte, vielleicht hättest du auch solche Szenen noch bekommen.
Wolltest du was sagen? Eine Hoffnung, die ich ja ein bisschen hatte, war, weil wir sprechen in der Serie immer im Podcast immer vom Kleist-Fluch, weil alle Verwandten von Dr. Kleist ja irgendwie, auch um die Geschichte ja noch irgendwie emotionaler zu machen und so, werden ja alle, also seine Kinder sind alle mal krank und in Behandlung, alle mal irgendwie im Krankenhaus. Alle möglichen Leute, denen er begegnet auf der Straße, brechen ja plötzlich zusammen und er behandelt sie dann natürlich und so. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es nochmal irgendwen erwischt aus der Familie von Bender.
Ja, ja.
Weil das ja dann bei ihm auch innerlich zu dem großen Konflikt geführt hätte. Behandlung im Einzelfall versus Ökonomie und sowas. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, wie man ihn nochmal erzählt hätte in der nächsten Staffel. Wenn
Also es ist halt schon so, ich weiß es selber nicht genau, aber ich denke mal, so wie so Geschichten gestrickt werden. Natürlich ist es Fiktion, es ist alles wird gerafft, zusammengezogen. Muss eben so viele Krankheiten gibt es nicht in der Familie. Aber es ist ja auch Fiktion. Wir machen ja nicht einen Dokumentarfilm. Es ist eine Fiktion. Und wie weit geht man? Wo sagt man dann irgendwann mal so, jetzt hatte ich es auch mal.
Also ich hatte mal eine Dokumentar-Krankenhausserie als Aufnahmeleiter zu betreuen. Da sollte ich eine Voice-Over-Fassung machen. Letztendlich kam dann der erste Corona-Lockdown dazwischen. Ich habe sie dann nicht gemacht, aber die war sehr spannend. Mhm. Also es war wirklich, wo man denkt, ja gut, Dokumentar, aber es waren teilweise Geschichten drin, auch lustige Geschichten, wie zum Beispiel eine, die ist schwanger und die hat einen sehr besorgten Ehemann und der ist am Telefon. Und sie hat ihn auf Lautsprecher und muss derweil irgendwie im Krankenhaus was disponieren, hat ihren Bildschirm und sagt so, ach, ich habe hier gerade so einen Alarm, warte kurz. Und er bekommt es nicht mit und erzählt weiter. Auf Lautsprecher, die Kamera ist mit im Raum und sie geht raus und macht ihren Dienst irgendwie und er redet und redet und redet und sie kommt wieder und sagt nichts. Also sie sagt nicht irgendwie, ich war kurz nicht da oder so, sondern sagt, alles klar. Ja. Und das war irgendwie, also man denkt, ja, das kann man doch nicht, also wenn man das schreiben würde, würde es überzogen sein. Ja, ja, ne? Aber es war wirklich Dokumentarfilm. Also. Ich habe jetzt nochmal die Szene rausgesucht mit dem... Dorothee Bender ist jetzt frisch angestellt und Michael Sandmann erfährt, dass sie die Tochter ist von Professor Bender. Und hier finde ich eine Sache, worauf wir gleich mal achten können, sehr schön. Er hat ja dann, Michael hat so einen Text, wo er sagt, sie sind jetzt nicht wegen ihres Namens angestellt, sondern trotz ihres Namens. Mhm. Und da gibt es eine schöne Reaktion von dir, wie du so stolz bist und dann auf einmal so merkst, was hat er gerade gesagt? Achten wir mal kurz drauf.
Die Notaufnahme kennst du ja schon. Mhm. Die Isolierstation? Ah, da kommt der Dr. Sandmann.
Mein neuer Chef.
Sie kennen sich ja schon.
Sie offensichtlich auch?
Er ist mein Vater.
Warum?
Es war Ihre Entscheidung.
Ach so, Sie heißen gar nicht Bender, oder?
Ich habe den Namen meiner Mutter benutzt. Ich wollte keine Extrawürstchen. Ich hoffe, Sie verstehen das.
Sie hätten den Job nicht wegen, sondern trotz Ihres Namens bekommen. Das war eine gute Arbeit heute.
Ihr seid keine Freunde, oder, Papa?
Hätten wir auch nicht mehr.
Das ist super. Ein Augenschweifen.
Ja, er hat es aber auch schön gesetzt. So trotz, er blickt zum Bender rüber und dann wird zurück ganz klar adressiert, wen er da meint.
Ach, sei eine schöne Figur gewesen. Schade, dass wir jetzt sie nicht mehr sehen werden. Ja.
Gibt es irgendwie was, wo man so denkt, das möchte ich gerne den Leuten mit nach Hause geben? Oder wurde das so ein bisschen als, gibt es manchmal so eine Art Serienphilosophie? Weil ich finde das sehr widersprüchlich in der Serie, dass es natürlich eigentlich so eine Feel-Good-Atmosphäre erzeugt und eine lebendige Familie ist mit einer natürlich auch einer tollen Villa und sowas. Auf der anderen Seite ja ziemlich brutale Sachverhalte verhandelt werden, weil es immer um krasse Krankheiten und tragische Schicksale geht. Da stelle ich mir manchmal von der Konzeption her gar nicht so leicht vor.
Ja, ich würde es noch ein bisschen anders sagen. Also wir hatten mal irgendwie mit der Produzentin, wo wir so zusammensaßen, hat sie so erzählt, ja, welche Themen das kommen. Ich weiß nicht mehr genau, was für eine Krankheit war. Ich weiß nicht, ob es AIDS war oder was auch immer. Irgendein Thema, wo sie einerseits den Anspruch hatte, so Themen, so heiße Eisen anzufassen, aber auf der anderen Seite das Format ist nicht zugelassen. Jetzt gehen wir mal in die Tiefe von dem Thema. Was heißt das? Dass es eben nicht einfach am Schluss zu Ende ist, und das hat ja eine Lebensentscheidung, das ist Nachhalt oder das hat, wenn man jetzt HIV nimmt, wie geht die Gesellschaft damit um? Das ist ein richtig viel größeres Thema und hier wurde halt immer innerhalb einer Folge abgearbeitet und das ist natürlich, ja, es ist, was soll ich sagen, schade. Einerseits muss man sagen, ja klar, es ist Feierabendfernsehen. Und wenn du es voll knallst mit Ansprüchen, dann gucken es die Leute nicht mehr, hast du auch nichts erreicht. Also ich hatte auch mal was gemacht, wo ich dachte, mein Gott, wer guckt das? Und plötzlich sagen ganz viele, ich habe das auch geguckt, weißt du, und es ist so schön. Ich habe den ganzen Tag geackert, gehe abends nach Hause und guck schönes Fernsehen. Mhm. Und sagt, das ist auch berechtigt. Mhm. Also ist immer so dieses Dilemma, ist auch im Theater, du machst eine Komödie, ein Klamauk, und du denkst, mein Gott, wo ist denn hier der Anspruch? Und plötzlich merkst du, Moment, da haben die Leute 90 Minuten lang gelacht und sich amüsiert. Und das ging denen einfach gut. Mhm. Und das hat auch eine Daseinsberechtigung. Ja. Also und das ist halt immer so der Spagat zwischen Unterhaltung, aber eben, damit es nicht trivial wird oder seicht, das ist dann vielleicht manchmal die Gefahr, aber auch nicht, dass man dann Kunst mit großem K macht, wo gar keiner versteht und man merkt, okay, wir haben jetzt was ganz Tolles gemacht, hat aber keine Sau gesehen. Schön. Das ist also das Dilemma, das man immer so ein bisschen hat. Und hier haben sie ja schon versucht, die Themen anzuschneiden in einer hübsch verpackten Sache. Und ich glaube auch, die hatten ja auch andere Aufgaben. Ich weiß es nicht, aber ich interpretiere das ja auch. Da hat man gesagt, okay, wir siedeln das jetzt im Osten von Deutschland an, zeigen, dass eben auch der Osten nicht nur grau in grau ist, sondern immer diese schönen Beauty-Shots von Eisenach. Und Eisenach ist hübsch. Ich bin da manchmal, wenn ich einen Tag frei hatte, noch spazieren gegangen auf die Wartburg hoch, durch dieses Städtchen durch. Das ist hübsch. Und vielleicht auch mal zu zeigen, innerhalb von Deutschland, du, da drüben im Osten, und sie sind erwiesen, dass sehr viele Westdeutsche waren noch nie im Osten. Da gibt's ganz schöne Orte, gerade da so Eisenach, Thüringen. Ja. Das sind so wunderschöne Städte und Orte. Ich war in Altenburg-Gera engagiert im Theater. Das sind traumhaft schöne Orte und da ist Geschichte. Mhm. So. Und das, finde ich, das kommt ja hier auch ein bisschen durch, eben Dr. Kleist, die Klassik, die da aus Thüringen kommt. Also ich finde, einfach ein bisschen den Leuten bewusst zu werden, übrigens, da gibt es ein Eckchen da in Deutschland, das sind nicht einfach nur Probleme und alles graus. Und da kann auch schöne Sachen sein. Mhm.
Haben wir, glaube ich, auch mal gesagt, dass wir da mal hinwollen und mal eine Eisenach-Tour machen.
Ja. Ich finde auch von den Bildern, dass das irre schön. Und ich war ja einmal in Eisenach zufällig. Und ich finde auch, dass manchmal denkt man ja krass aus, die machen da aus wenig viel durch gute Beleuchtung oder so. Aber hier habe ich dann abends so Eisenach und wie das so belicht, also wie die ganzen Lichter so in der Stadt sind und das so was leicht Bergiges hat, Wartburg oben, dachte ich, es sieht genauso aus wie in der Serie. Also es ist echt irre schön.
Und es ist eine dynamische Stadt. Also ich habe witzigerweise zwei Freunde da, die beide am Theater gearbeitet haben. Der eine war ein Schauspielstudierender von mir, den ich noch vom Jugendtheater kannte, und der andere, mit dem hatte ich schon mal inszeniert, die sind beide im Haus und die machen ganz innovative, witzige Sachen, haben die da gemacht. Also da passiert etwas, das ist nicht irgendwie Provinz, wo die machen ganz spannende Sachen.
Wenn jetzt morgen der Anruf kommen würde von deinem Agenten und er würde sagen, neue Serie in Eisenach, Professor Bender am Klinikum irgendwie, 24 Folgen.
Ach ja.
Ein halbes Jahr.
Also sieh mal, gucken wir was und wir, es gibt ihm dann noch das Kleingedruckte ringsherum. Aber grundsätzlich, ja, natürlich.
Okay, also wir würden es auch gucken.
Ja, das wäre dann die neue Podcast-Reihe, genau.
Ja, es wird aber, man hat sich ja selber auch weiterentwickelt. Da wird man Sachen anders anlegen. Aber ich finde, das finde ich auch spannend in dem Beruf, man.
Das fände ich sowieso spannend. Es gibt ja so ein paar Schauspieler, ich glaube, Marie Seiser war drin, die, glaube ich, seit Staffel 1 bis Staffel 6 dabei war und die hat ja, soweit ich das gesehen habe, als Kinderschauspielerin angefangen und hat dann aber auch eine Ausbildung gemacht, spielt jetzt auch Theater und so weiter. Und da würde mich total interessieren, wie man als Schauspielerin dann zurückguckt auf eine Staffel 1, wo man noch keine Ausbildung hatte, ob man da einen Unterschied sieht und so.
Ja, aber ich glaube, dass der Beruf ist speziell, also dass du eben plötzlich merkst, gewisse Rollen kriege ich nicht mehr angeboten. Jahrelang war ich so der nette Freund, der Womanizer, the best friend. Da bin ich zu alt. Und dann, oder du merkst einfach, gewisse Rollen sind dann einfach weg. Und dafür kommen dann die anderen.
Kommen andere, ja.
Immer der Nett und dann immer öfters kamen so ein bisschen die Negativfiguren, Kindermörder und gedacht, ach, das macht auch Spaß. Also, wie man sich auch verändert, also von Äußeres, man wird älter und das ja, deswegen kann man eine Rolle, die man vor 10 Jahren gespielt hat, glaube ich, heute muss man die ganz anders anlegen, anders denken. Oder auch sagen, die Figur wurde auch älter, hat sich auch verändert.
Ja.
Die Sehgewohnheiten ja auch.
Was ist denn was, wenn wir jetzt, also wir haben noch, glaube ich, ein bisschen mehr über 30 Folgen Familie Dr. Kleist. Kannst du uns das empfehlen, dass wir dann nachgucken, wo du vielleicht drin bist, in einer ähnlichen Rolle oder in ganz anderer Rolle?
Also ich hatte halt immer so diese Kurzauf, also diese Dingsenauftritte. Und hier war mal so, ich hatte in der Schweiz, aber das war ein anderes Format, eine Serie, war ganz lustig, aber Schweizerdeutsch, Beck und Bondi. Die war aber eigentlich als Webserie gedacht, lief eigentlich auch unter Werbung und die war einfach, das war so toll einfach. Wir hatten nie das Produkt, wir hatten immer Geschichten, das war eigentlich eine Romeo und Julia Geschichte, zwei Beck Familien, und Beck und Bondi.
Such's mal.
Unglaublich aufwendig. Und meine Tochter, die ist heute am Burgtheater, die war damals 16 und war jetzt bei die Zweiflers. war doch jetzt eine
ja,
genau,
ja,
da spielt sie mit. Genau, da spielt sie mit ganz tolle Leute. Genau, Bock und, Beck und Bondi.
Swisscom.
Ja, genau.
Ja. Stefan Bürgi, Künstlerseite.
Ja, also das war wirklich immer so, es ist so klein, aber das war auch eine, die 2,5 Jahre ging und da ja, auch so eine Entwicklung gemacht.
Recht, also wie gesagt, wir haben noch nicht entschieden, ob wir danach weitermachen, was wir danach machen.
Ja, gut, aber das. Ja, aber, aber da hätte ich schon wieder mal Lust so auf eine Kontinuität, weil das, einerseits bin ich so, dass ich gerne von Projekt zu Projekt bin und ich unterrichte gerne, ich spiele gerne, ich fand das Musical ganz schön. Das Drehen, auch Werbung ist ein ganz anderes Drehen, weil es ist so genau, weil du weißt einfach diese 30, 35 Sekunden. Mhm. Das sehen die Leute an einem Abend vielleicht 2-3 Mal. Mhm. Da darf nichts falsch sein. Mhm. Bei Fernsehen sagt man, ach komm, da hinten ist das Mikro zu sehen und das Glas war mal voll, mal leer. Das versendet sich. Mhm. Bei Werbung geht das nicht.
Genau, wenn man es 10 Mal gesehen hat, dann fällt man auf.
Das, oder? Und das liebe ich eben, das wird dann so, da wird das Ding halt 50 Mal die eine Szene gemacht, eine Take, bis er einfach stimmt. Mhm. Und das einfach zum Arbeiten. Wenn so eine witzige Geschichte ist und so, dann macht das einfach Spaß.
Und das ist vorhin, was ich auch meinte, im Synchron mit der Nagelfeile.
Genau. Und das sind so, aber natürlich, dadurch, dass ich viele Sachen mache, ist es dann immer schwierig, jetzt sagen, okay, jetzt verpflichte ich mal für ein Jahr. Also gut, damals beim Wunder von Bern war es Glück. Also ich hatte gleichzeitig mehrere Sachen. Ich hatte Lothrop Hafenkante, ich hatte Zürich-Krimi. Gleich im Anschluss kam noch Ingmar Lindström. Wo ich sagte, wie geht das eigentlich? Geht das von meiner Terminplanung? Geht das gar nicht? Aber irgendwie standen die Götter gut zu der Zeit.
Ja. Ich bin ja auch Freiberufler und ich kenne das. Man hat immer entweder ganz viel oder wenig. Ja, ja. Also es ist, meistens so. Ne?
Ja, ja.
Wenn man es irgendwie hinkriegt, dann...
Ja.
Ja.
Was ist denn, das wäre dann so, ist ja meistens so unsere Abschlussfrage, was ist denn gerade ein Projekt, wo kann man dich jetzt irgendwie in naher Zukunft sehen?
Jetzt Theater in Basel.
25, ja, genau.
Also jetzt habe ich letzten Sommer noch gedreht für Ingmar Lindström und dann gibt es eine Serie Cum-Ex, so eine Miniserie, wobei das war wieder klassischer Rolle, wieder eine Anzugrolle.
Hat mir doch heute schon mal jemand was von erzählt.
Dings,
warst du das? Hat heute davon schon mal jemand erzählt, Cum-Ex.
Gut, aber auch da typisch Banker wieder, Schweizer Banker, da darf der Schauspieler immer schön Schweizerdeutsch sprechen.
Ah, Schweizer Banker, ein bisschen Klischee, ne?
Ja. Ich habe einige Banker durchgemacht. Nee, und jetzt läuft in der Schweiz noch die Sache und das nächste ist dann eher wieder unterrichten und dann mache ich erstmal Urlaub, weil jetzt habe ich wirklich 2 Jahre durchgearbeitet. Ich merke, Pause, das muss auch mal sein.
Ich gucke gerade mal meine Telefonanrufe von heute durch. Beate Gerlach hat heute aus Wien angerufen und ist in der Mischung von Cum-Ex gewesen.
Ah, okay.
Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob sie eine Deutsch-auf-Deutsch-Fassung macht oder so. Ich weiß
das
nicht.
Ist international. Sie ist Deutsch, Österreichisch und sie ist Schwedisch.
Dann oder haben sie vielleicht die deutsche Fassung für die schwedischen Dialoge gemacht
genau,
oder so.
Was.
Ja.
Ja.
Ja, das habe ich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht, darf ich das gar nicht erzählen. Nein, vielleicht hinterher raus.
Man darf nicht viel erzählen über Cum-Ex, die sind sehr streng.
Ja, genau.
Wir haben nichts gesagt.
Ja, bitte verhaftet uns nicht. Ich habe noch 2 kleine bemerkenswerte Sachen herausgefunden, als ich gestern so ein bisschen gegoogelt habe. Einmal habe ich gesehen, du warst in Schloss Einstein dabei.
Ja, genau, ja, stimmt.
Das ist jetzt noch nicht so bemerkenswert, also ohne dir zu nahe treten zu wollen. Aber was bemerkenswert ist, dass eine Mitschülerin von mir auch in Schloss Einstein war. Und dann habe ich so die Jahreszahlen verglichen und habe gedacht, das passt doch ungefähr. Und dann habe ich so ein bisschen weiter gegoogelt und dann habe ich diese beiden Bilder gefunden von damals. Das ist ein kleineres. Das hier ist sie. Ah. Katja Groskinski hat da von 2004 bis 2007 gespielt. Das bist du.
Ja, genau.
Und das bisschen größere, da hat sie die Augen zu. Da habt ihr offenbar,
da war ich dieser Immobilienmanager.
Paulich.
Genau. Ja. Und 2-3 Jahre später kam ich dann nochmal und da war ich dann Kindsentführer.
Siehst du, ja. So verändern sich die Rollen. Ja, aber das ist also quasi meine alte Mitschülerin hier, weil ich 4 Jahre neben ihr gesessen in der Klasse.
Ja, eben, das wurde damals ja noch hier in Potsdam gedreht.
Genau. Und dann zweite bemerkenswerte Sache, du warst ja auch am Hans-Otto-Theater.
Ja, genau.
In den 90ern. Meine Mutter war auch am Hans-Otto-Theater in den 90ern.
Genau, und das war mein erstes Stück nach der Schauspielschule.
Ach komm, ja. Vielleicht habt ihr euch damals gesehen. Ja, und vielleicht haben wir uns sogar schon mal gesehen. Da war ich ja so... 3? Also vielleicht.
Das war 94.
Siehst du, ja?
Genau, 94 war das.
Und deswegen, also vielleicht kennen wir uns sogar schon. Das war gestern ganz bemerkenswert, weil ich so dachte, das sind ja hier Schnittpunkte, die hätte ich gar nicht gedacht. Naja. Hey, Stefan, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke auch. Das war lustig, so diese...
Wir könntest doch in den Ausgang gehen.
Ausgang. Ja. Ich muss zum Hund zu Hause. Ja. Ja, nee, ja. Aber das ist witzig, so in der Vergangenheit zu...
Schwelgen, ne?
Ja, und einfach so mal bewusst zu werden, ach, stimmt ja, richtig und so.
Ja.
Manchmal, ich merke es auch, also unmittelbar nach dem Drehen kann ich nicht gucken.
Ja.
Auch auf dem Set gucke ich eigentlich nie. Aha. Und ich merke jetzt mit einer Distanz von so 10 Jahren, ach, das war doch ganz ordentlich. Da freut man sich irgendwie ja. So.
Na komm, lass uns noch eine. Lass uns noch die allerletzte Szene von Bender gucken. Und das war die Szene, wo er seine Tochter warnt, mit dem Chef was anzufangen.
Genau, die habe ich bei mir auf dem Showreel auch drauf.
Alles in Ordnung bei Ihnen, Dr. Sandmann?
Ja, sicher.
Fachlich ist der Mann 1A.
Was willst du damit sagen, Papa?
Ich möchte dich warnen, Dorothy. Finger weg vom Chef. Sowas geht nie gut.
Erst nur kurz, aber die letzte Szene von ihm. Schade.
Ich glaube, die haben halt zusammen gedreht, die und die davor. Das war kurz, die haben zusammen gedreht.
Ja, davor gab es eine, die...
ich meine davor, dass die wir vorhin gesehen haben.
Ach so.
Also wo er sie vorstellt und dann gleich die, der war gleich am gleichen Tag sogar.
Naja. Ja, wenn also irgendwann mal wieder was von uns hier ansteht, wo wir dich wiedersehen in irgendeiner Fernsehserie oder so, kannst du gerne wiederkommen, wir laden dich gerne wieder ein, kriegst wieder ein Getränk. Kannst auch was anderes haben als Wasser, kannst auch ein Rotwein bekommen oder so. Und ansonsten, vielleicht kommen wir auch mal zu dir irgendwo ins Theater. Also Basel ist ja auch eine schöne Stadt.
Sehr schön, ja.
Ist auch nicht so weit entfernt, wenn man es, also von Deutschland aus.
Nee.
So, also,
aber es ist komplett Schweizerdeutsch. Auf Baseldeutsch sogar.
Ja, ich verstehe Schweizerdeutsch mittlerweile ganz gut durch die Verwandtschaft. Wir hatten ja übrigens auch schon mal einen Schweizer Arzt hier zu Gast. Der hat uns ein bisschen erzählt, wie wahrheitsgetreu denn so manche Darstellung ist in der Serie, was den Praxisarzt angeht. Und meinte dann aber auch, es ist ihm völlig bewusst, dass es eine Verschönigung ist, aber er hat im Grunde so ähnlich gesagt wie du. Sowas braucht es auch mal. Man braucht nicht immer nur die bösen Kriege und Nachrichten, sondern man kann auch mal so ein bisschen nach
dem... Ja, aber das andere ist schon Fernsehen. Also einerseits bin ich jetzt schon ein Qualitätsprodukt und es braucht viel Zeit, um das zu machen. Und auf der anderen Seite, es ist aber auch Fiktion.
Ja.
Und wir müssen Bilder erfinden, die halt funktionieren. Gewissen Sachen kann man nicht zeigen, weil ich will jetzt nicht Blut und weiß Gott was sehen. Und das finde ich immer schon beim Fernsehen so, dieser Spagat zwischen, machen wir einen Dokumentarfilm, wie man dieses Instrument genau hält, weil ich hatte bei Schwester Stefanie jahrelang den Anästhesisten gespielt. Das ist eigentlich so egal, und darum geht es nicht von der Geschichte. Natürlich, aber da hast du einen falschen Knopf gedrückt. Ich musste mich auf so einen blöden Arztsatz wieder konzentrieren.
Oder wir hatten es mal, dass die Maske falsch aufgesetzt oder so. Die war dann so hinten zusammengebunden und stand hier ab und so. Hat man gesehen, dass offensichtlich jemand die Ohren irgendwie über Stunden dann doch wehtaten, was wir ja in der Corona-Zeit auch hatten. Da hat er die Maske dann so komisch aufgeschnitten und dann wieder zusammengebunden und dann so, dass es
Aber ich finde mal, da sind beide gefordert, also wenn man es an einem gewissen Punkt halt nicht zu ernst nimmt, weil man eine andere Message hat, das ist gut für die Leute beim Film. Und zu mir sagte auch einer, ich weiß gar nicht, welche, war das die Big Bang Theory oder irgendwie sowas, wo es glaube ich auch sehr viel so um physikalische Sachen geht. Und da sagte irgendein Freund von mir, dass er das natürlich auch viel Bullshit dabei, und da sagte er, ja, aber ganz ehrlich, wer es gucken will, um was über Physik zu lernen, der muss nicht diese Serie gucken, der sollte in irgendwelche Vorlesungen gehen oder so. Also man muss es nicht so ernst nehmen.
Aber ich glaube schon, es braucht eine Ernsthaftigkeit, weil ich finde, es ist ein Qualitätsdings, die wir da liefern müssen. Mhm. Und ich merke ja auch, ich kriege ja manchmal so Nachrichten, wenn Kleist wieder ausgestrahlt wird. Das wird sehr oft in irgendwelchen Dingern wiederholt. Also es muss funktionieren. Und das sage ich meinen Studierenden. Also es muss locker aussehen, es muss aus der Hand geschüttelt sein, aber das ist Arbeit und das muss einfach stimmen. Und wenn ihr da ein Wort habt, was ihr nicht wisst, dann müsst ihr googeln und das nach, was, damit ihr wisst, was das wenigstens sein könnte, was das Verapamil jetzt genau bedeutet. Das gehört einfach zum Job dazu.
Ja.
Weil es ist, es sind Leute, die zugucken, die haben das Recht, dass wir da auch eine gewisse Qualität liefern.
Eine Rolle erarbeiten und nicht auswendig lernen, hat mir jemand gesagt. Gut, ich glaube, damit belassen wir es dabei, sonst wird es sehr lang hier heute noch. Vielen Dank, dass du da warst.
Das war super, wirklich fantastisch. Ganz viele tolle, spannende Sachen erfahren.
Ja, und vielleicht bis ein andermal. Und mal schauen, wenn wir wieder ein Interview machen. Wir machen es ja sehr immer in längeren Abständen.
In Jahresabständen.
Ja, genau. Es geht in erster Linie, wir sind die Marke, Konstantin. Wir sind in erster Linie die beiden, die hier irgendwie
was zapfen.
Alles klar, dann bis Donnerstag und der nächsten regulären Folge.